damit willkommen zu einer weiteren Folge von Too Old oder Young.
Kultur über und unter der Gürtellinie mit
Tatjana Berlin-Paul-Schulz und Barbie Breakout. Guten Tag.
Hallo. Freundliche Grüße, ihr Mäuse.
Sag bitte den Spruch mit der Moderationsschule, den du sonst mir immer
die Verona-Pott-Moderationsschule?
So, das war das schon. Haben wir das auch weg.
Ich finde ja, wenn wir denn nochmal neuen Merch machen, um gleich am Anfang zu nerven, sollten wir so ein gefakedes College-Shirt machen mit der Verona-Pott-Moderationsschule.
Finde ich auch ganz gut. Und noch so ein anderes schön, Wort.
Dass die beiden, die nichts tun müssen für den Merch, immer sich tolle Ideen ausdenken. Ja. Und ich darf dann 3 Stunden hier sitzen, ja, und genau. Scheiße kreieren.
Das ist schwarze super. Arbeit und weiße Arbeit. Genau. Die händische Arbeit machst du und die geistige machen wir.
Vielen Dank.
So, bitte
sehr
schön.
Euch sehr dankbar
für damit, haben wir doch damit mal wieder die
so, Schluss jetzt mit der
Noten gesetzt.
Schluss jetzt mit der Werbepause. Damit hätten wir gleich am Anfang der Folge auf unseren Merch hingewiesen. Das reicht.
Aber wir brauchen neue Sprüche, das stimmt. Die Fans verlangen danach.
Vielleicht, ich spür's. Ja, könnt einfach wieder was Lustiges sagen, dann haben wir auch wieder neuen Merch. So, tschüss, so. Gute Nacht.
Danke. Barbie ist in zutiefst positiver Stimmung.
Ja.
Sitzt auch da, als würde sie uns gleich in die Fresse hauen.
Das liegt nur daran, dass ich aus Versehen alkoholfreien Sekt gekauft habe. Entschuldigung.
Schon wieder.
Nur deswegen.
Ja, wir hatten, Leute, jetzt müssen wir fest, pass auf. Ich war, wie ihr mitbekommen habt, wahrscheinlich war ich in der Queer Crime Folge ein wenig angesoffen. In den 2 Mal danach, die wir uns seitdem gesehen haben, hat einmal Paul aus Versehen alkoholfreien Sekt gekauft.
Wirklich aus Versehen.
Und heute hat Tatjana auch aus Versehen alkoholfreien Sekt mitgebracht.
Ja, und Barbie fühlt sich kontrolliert.
Voll.
Und freigemacht.
Voll. Nur weil ich paranoid bin, heißt es nicht, dass ihr mir nichts wollt. Verstehst du?
Aber sie hat schon nachgeschüttet und jetzt trinken wir.
Ich habe Gott sei Dank meinen eigenen Sekt besorgt, wie eine richtige Alkoholikerin. Das tut guten Abend. Und deswegen hi.
So. Prost. Frau Breakout ist keine Alkoholikerin.
Nein, ich nicht. Noch das steht nicht. Mir auch überhaupt nicht zu, sowas zu sagen.
Ich
bevor wir wieder böse Briefe bekommen.
Nein, ach Leute. Ihr kennt unseren Humor inzwischen und wer sich damit, der schaltet jetzt einfach aus.
So, wir reden ja heute weder über Alkoholismus noch über unseren Merch.
Aber Drogensucht ist ein gutes Beispiel für Unfreiheit.
So, wir reden heute über Freiheit.
Schön, dass du's als Freiheitsbeispiel gleich nennst.
Wir reden über das Gegenteil von Unfreiheit, nämlich über Freiheit.
Freiheit.
Warum wollen wir über Freiheit reden?
Weil das so wichtig ist.
Es ist schön, gleich zu Anfang der Folge mal zu fragen, warum wir den Scheiß eigentlich machen wollten, weil man es selber nicht mehr weiß. Warum fanden wir das ein gutes Thema? Ich weiß es
ich
nicht.
Finde Freiheit, ich finde Freiheit ein hervorragendes Thema.
Ihr seid so doof.
Nein, ich finde es auch gut.
So, wann habt ihr denn das letzte Mal so richtig empfunden, dass ihr frei seid?
Ach,
also wann ist also, oder sagen wir mal
BDSM
unbeschwert
Spielchen
oder sagen wir mal wann habt ihr euch unbeschwert und glücklich gefühlt?
Unbeschwert und glücklich.
Wo du gerade gesagt hast, wo wir gerade von Drogen gesprochen.
Ja, Drogen.
Ich sage jetzt ihren Namen nicht, aber er beginnt mit P. Die hat mich hier besucht.
Voller Desaster.
Nein. und hatte Opium dabei und ich habe noch nie in meinem Leben Opium geraucht. Ernst. Und dachte, na Mensch, wie ich so bin.
War
die
in China oder was?
Nein. Wieso? Und dann dachte ich,
wo
na Mensch,
man das denn
dann
her? Opium.
Das erklären wir dir.
Es gibt Importmenschen, die Drogen in Länder schaffen, wo sie nicht anwachsen.
Dass es das noch gibt.
Mensch, Tatjana.
Also wir sind hier in Berlin, wir könnten in 25 Minuten Opium Richtig, hier jetzt. Haben, das machen wir jetzt aber nicht.
Sofort.
Ruhe im Karton.
Ja, da habe ich dann das erste Mal Opium geraucht und habe in dem Moment, wo das angefangen hat zu wirken, habe ich mich zum allerersten Mal, glaube ich, in meinem Leben, hatte ich Ruhe im Kopf. Also die 5 Stimmen, die da oben sonst drin sind, die eine, die mir einflüstert, das alles, das Schlimmstmögliche, die schlimmstmögliche Variante von Wahrnehmung, die man so haben kann, flüstert die mir ein, die andere sagt, alles ist easy, du bist nur verrückt. Und den ganzen anderen Bohai, den ich da oben sonst drin habe, das war alles still und ich hatte so Frieden im Kopf. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, okay, ich verstehe, warum dieses Zeug wahnsinnig süchtig macht, warum die Tabletten, die es mittlerweile gibt, die das synthetisiert haben, wahnsinnig süchtig macht. Und warum das heute das letzte Mal ist, dass ich das geraucht habe, weil ansonsten könnte ich tatsächlich ein Problem bekommen, weil das war ein Gefühl von Zufriedenheit und Leichtigkeit und Ruhe, dass ich nicht kannte. Und das war toll.
Und ist das anders als bei anderen Drogen? Also meinetwegen Ecstasy macht doch auch glücklich in dem
Ecstasy
Sinne.
Stimuliert so ein künstliches Glück. Ich glaube, das hat bei mir jetzt nur zum ersten Mal funktioniert, dass ich das tatsächlich geglaubt habe, dass ich wirklich dachte, oh, ich bin wirklich so glücklich. danach weißt du es ja, dass es das nicht ist. Und dann, also wenn Spaß man sich selber, ja, wenn es so ein Fake, so eine Fake-Happiness ist, dann habe ich auch keinen Spaß mehr dran. Nee. Ich kann es da nicht genießen.
Wenn man weiß, man wacht da wieder auf und ist unglücklich,
ja,
als vorher,
und,
ist es doof. Ne,
dass du, ja, wie Pamela Anderson dich auf Ecstasy verheiratest oder verlobst, so, weil du denkst, oh, yes, yeah, of course it's real. Nein, das ist natürlich nach dem ersten Mal vorbei. Und dann jagt man ja angeblich auch immer dem ersten Hai hinterher. Aber ja, bei Opium, das war eine schöne Geschichte und das haben wir dann aber auch nie wieder gemacht, ja, aus dem Grund.
Siehst du, beim Kiffen ist es anders, da ist man dann wirklich hungrig und geil.
Yes.
Ja,
also
und das ist wirklich das dasselbe wie gefaked, frei
und
ist
einfach so.
Also Ruhe im Kopf war wirklich ein Gefühl,
nein,
von Freiheit.
Nein, ich meine jetzt hier.
Ach so. Nein, also um Ruhe im Kopf, also Elizabeth Gilbert fasst ja ihren Kopf immer mit, mein Gehirn ist eine Gegend, in der sie nachts nicht gern allein wären, zusammen und fasst aber den Zustand, den du eben beschrieben hast, mit den Stimmen immer zusammen mit, du bist die Fahrerin eines Minivans und hinten sitzen lauter unerzogene Kinder, die dir die ganze Zeit irgendwelchen Scheiß zuschreien und du möchtest die ganze Zeit sagen, Mommy's driving, shut the fuck up.
Zendaya hat mal im Interview gesagt, glaube ich, dass sie beschreibt das in ihres Kopfes so, als wäre sie ein Internetbrowser. Und es wären 32 Tabs offen und die alle spielen gleichzeitig irgendwas ab, für irgendwo kommt Musik, sie weiß aber nicht von woher. It's kinda like that.
Oh Mann.
Ja, das kann ich aber gut verstehen. Also sagen wir mal, Freiheit zu beschreiben als den Moment, wo man ganz bei sich selbst ist, ist natürlich sehr schön. Und das letzte Mal, dass ich...
Kommst du uns mit irgendwas Buddhistischem?
Nee, das letzte Mal, dass ich ganz bei mir selbst war... ist einfach dieses, je älter ich werde, desto unängstlicher werde ich und desto weniger mache ich mir Sorgen darum, welche Katastrophen in meinem Leben auf mich warten können, weil ich immer denke, so, das war das Schöne an meinem 50. Geburtstag. Ich saß halt da und dachte, Alter, mit 20 hättest du nicht gedacht, dass du hier mal herkommst. Mhm. Ist schön, dass wir da sind. Und dir geht's ganz gut. Das hättest du damals auch nicht gedacht. Und die große Freiheit der letzten 10 Jahre in meinem Leben ist, dass ich mich von der Idee der romantischen Liebe befreit habe. Mhm. Nämlich, dass ich diese heteronormative Maske, die wir alle im Kopf haben, die man über alle Gefühle rüberstülpen kann und sagen, wenn das nicht so ist wie bei Disney, dann ist alles
es
falsch.
Ja.
Und einfach so, und die Frage an mich einfach nur noch so, you're happy? Und wenn die Antwort darauf ist, yeah, I'm happy, dann ist, die Umstände sind eigentlich relativ egal, sondern das ist das Einzige, worauf es ankommt. Ich glaube, Freiheit ist auch so ein bisschen der Moment, wo man aufhört, für andere zu leben und das für
absolut
sich tut.
Absolut.
Und was war jetzt der konkrete Moment, wo du dich unbeschwert und frei gefühlt hast?
Ich glaube, der letzte Moment, wo ich mich wirklich, also so im Zusammenhang damit, was ich gerade gesagt habe, meine letzte Trennung war einfach total easy und total harmonisch und ich habe nicht gelitten, sondern es war einfach okay, this is not gonna work.
Also die Abwesenheit von Freude ist bei dir schon Glück.
Nein, nicht die Abwesenheit, nicht die Abwesenheit von Freude, sondern die Abwesenheit von Schmerz. Also es, um jetzt das zu tun, was Barbie mir eben vorgeworfen hat. Es gibt ja dieses schöne buddhistische Motto, pain is certain, suffering is optional.
Oh.
Und einfach sich bewusst zu machen, dass es im Leben ab und zu sehr schmerzhafte Momente geben wird und mit 50 aber zu wissen, dass diese Momente mit großer Wahrscheinlichkeit vorbeigehen und auch zu wissen, so, das haben Barbie und ich ja gemeinsam, dass wenn man mal eine depressive Phase hat und der schwarze Hund halt jeden Tag zu Besuch kommt und einem auf der Seele sitzt, zu wissen, das bin nicht ich und das sind nicht die Umstände, sondern das ist einfach was gerade passiert und ich weiß, warum das passiert, es fühlt sich scheiße an, aber das ist jetzt wahrscheinlich auch nicht für immer. Und das zu wissen, ist eine große Form von Freiheit, also
ja,
sich selbst zu kennen, so weit, dass man seine eigenen Zustände nicht mehr als beständig wahrnimmt, sondern etwas, das sich in Fluktuation befindet und ständig ändert. Das ist für mich eine Form von Freiheit.
Ja. Okay. Köln, April 1999. Ich war ja noch nie so eine große Tänzerin. Und komme ins Lulu, ja, damals die große Disco in Köln.
War das Appellhofplatz noch?
Nee, das war schon unter Karstadt.
Am Ring.
Ja. Nee.
Kaschat war Appell
auf Platz. Ja, das, genau, ja. Appell auf Platz. Ja. Also Treppe runter und dann steht da Baby Jane genau. Und dann steht Appell da der andere und so, genau. Gott,
Joey Love,
genau.
Ja.
Und man tanzt so vor sich hin oder läuft da rum und wie es so ist, ne? So, blub, so ein Disco-Abend halt. Und plötzlich spielt der DJ, höchstwahrscheinlich DJ Ronny, der letztens irgendwie leider Gottes auch wieder gestorben ist und man schreibt nicht über die Gründe.
Wieder gestorben.
Auf jeden Fall Cher, Believe. Und ich habe es vorher noch nie gehört. Und ich habe noch nie erlebt bis heute jemals wieder, dass die ganze Menge auf die Tanzfläche strömt und alle lauthals dieses Lied mitsingen und tanzen. Und das war so ein toller Moment, wie der ganze Laden synchron in diesem, das können auch nur Schwule, weißt du? Also das war so eine Energie plötzlich und so eine unglaubliche Stimmung. Und da bin ich einfach so mitgegangen und habe da dieses Lied gegrölt und mitgetanzt. Und das war ein total freier, unbeschwerter Moment, weil es gab nur den Song für 3,5 Minuten, pures Glück für 3,5 Minuten. Und das hört sich albern an, aber es war wirklich der Moment, den ich bis heute, das ist 23 Jahre her, nicht vergessen.
Ist das nicht totale Magie, was wir manchmal so erleben können, wenn queere Menschen zusammenkommen und miteinander irgendwelche Momente kreieren, was das für eine magische Wirkung haben
das
kann?
Das war irre. Das war das erste und einzige Mal, dass ich das so erlebt habe.
Und weißt du das noch? Als damals, die haben die Stadtgeschichten gezeigt in Köln im Schulz. Und das war ein ewiges Hin und Her, bis ich es dann endlich dahin geschafft habe. Aber dann haben sie sie endlich gezeigt und ich war am richtigen Datum da. Und das war das erste Mal, dass ich mit schwulen Männern zusammen in einem Raum war und wir alle bei den gleichen Stellen lachen mussten und die gleiche Reaktion hatten und das Gefühl, zum ersten Mal in einem Raum zu sein, wo wir alle, obwohl wir super unterschiedlich waren, aber vereint durch dieses eine Ding in uns, was uns sonst eher an den Rand der Gesellschaft drängt, dass das was Einendes hatte und was uns vereint hat in Humor und in rejoiceful, life-affirming Sachen. Das war wunderschön.
Ja.
Das, um nochmal darauf hinzuweisen, wir reden über die Stadtgeschichtenserien von 1992?
Yes.
Also wir reden nicht über die letzten Versionen.
Oh Gott, nee, die hätte das nicht provoziert. Aber wir reden ja oft über die Probleme, die durch eine Minderheitszugehörigkeit passieren, aber manchmal ist es eben auch genau andersrum, dass sich die Minderheit findet und in sich eine Stärke und Kraft findet. Und das waren so Momente, die sind wirklich was Besonderes.
True. Ist es denn so, dass die Szene und die Sub eine Form von Freiheit bereitet, die wir in der restlichen Welt nicht erfahren?
Ja, am Anfang war
so ist sie ja eigentlich mal gemeint.
So. Also ich weiß noch, wie ich anfing, wie ich ganz frisch in die Szene kam, das war ja das Pit, die ganz große Disco in Hamburg, Steindamm. Und da war unten das Toms. Unten war so ein Lederkeller und im ersten Stock war der Pop-Laden. Und ich ging jedes Mal rein mit einer totalen Euphorie und überhaupt ein schwuler Laden und alles Schwule und toll und war hin und weg. Und dann ist man zum Rauchen rausgegangen und da war eben so ein kleines Treppchen und da saß so einer, der saß so in sich zusammengesunken da so ein bisschen. Ich war ja 18, 19 und der war vielleicht 30. Und ich rauchte und grinste so vor mich hin und der guckte so hoch und sagte, du bist ja gut drauf. Und ich so, ja, toll, Pit und so und überhaupt und jung und schwul und so. Und er so, warte nochmal 5 Jahre, dann sitzt du so wie ich.
Fürchten Sie sich fürchterlich.
Und ich so, oh Gott, der Arme und so. Und an den habe ich ein paar Mal danach noch gedacht und habe gesagt, leider hat er recht. Also oftmals hat man doch so Situationen, wo man denkt, das ist jetzt nichts Besonderes und plötzlich strahlt da so ein Honigkuchen fährt einen an und freut sich über eine Situation, wo du denkst, hä, was ist denn daran jetzt toll? Ich glaube, das ist das, was Paul sagte, dass man eben diese Freiheit spüren kann in der Sub. Kann man,
bis es, also ich glaube, am Anfang hat man das Gefühl wahrscheinlich noch nicht so, dieses Freiheitsgefühl, weil man erst noch Schiss hat und sich reinfinden muss. Dann hat es was Befreiendes und irgendwann bringt es dann eigene Zwänge mit sich und eigene Dynamiken, denen man sich dann unterworfen sieht, die einen dann auch wieder unfrei machen. Wieder, ne? Dann unfrei, bin ich körperlich nicht genug oder bin ich nicht männlich genug oder dann bin ich dies
zu und das alt.
Nicht. Genau. Und das dann macht es einen wieder unfrei. Aber erstmal kann das natürlich ein liberating.
Total.
Naja, und ich glaube, also wir sind alle alt genug, besonders Tatjana und ich, um diese Zeiten noch zu kennen. Aber sich klar zu machen, dass das andere Ufer in Berlin eine Bar, Kneipe, Restaurant, Kaffee. Whatever, Kaffee, die erste Lokalität in Deutschland war, und zwar irgendwann in den 70er Jahren, die ein Schaufenster hatte, das nicht zu war, sondern in das man reingucken konnte und in dem man andere Männer vor allem dabei beobachten konnte, wie sie schwul waren. Das hatte es vorher einfach noch nie gegeben.
Ja.
Und dieses irgendwie diese wir kennen diese Läden alle noch, wo irgendwie man klopfen musste und dann ging eine kleine Tür
einmal
auf.
Einmal Disco bitte. Blue Angel. Ja.
Ich glaube, das gibt's immer noch, ja.
Na, die Läden sind nur heute alle an, also die sind ja,
Blue
mit Absicht,
Angel ist ausgebrannt, aber
die sind ja mit Absicht so gestaltet. Ja. Ich glaube, Leute, die heute mit 20 in die Szene wandern, machen sich vielleicht manchmal keinen Begriff davon, wie viel freier das Ganze ist als vor 30 oder 40 Jahren.
Ja.
Ja, müssen sie auch nicht. Also da bin ich total entspannt. Ich finde unsere Kriegserinnerungen, die sind so, das sind unsere Erinnerungen und die machen jetzt ihre eigenen Erfahrungen. Die merken, wie unfrei sie sind, wenn sie im Chill stecken oder was auch immer.
Oder wie unfrei, also das können wir jetzt ja schon sehen, das Wegfallen von Freiheit dadurch, dass jetzt Smartphones in jedem Club immer mit dabei sind. Ne? Wir sind noch vor 15 Jahren, konnten wir halt komplett frei drehen im Club und konnten wirklich richtig schmutzig feiern und uns zum Affen machen und da echt blödes Zeug machen. Und es hat keiner gefilmt. Ich meine, die Leute, die es miterlebt haben, haben es weitererzählt. Und das waren dann halt so Urban Legends, was Poller wieder gemacht hat dieses Wochenende.
Ja.
Oder du.
Ja, genau. Ich denke gerade an das Hoden.
Meine Eier, ich wusste, das kommt.
So schön geworden.
Hi. Stella hat irgendwo übrigens noch ein Bild mit meinen Hoden. Nur an dieser Stelle, hi. Heute wäre das ja auch nicht mehr möglich, weil natürlich durch die Kameras ein Level von Freiheit weggefallen ist, was wahrscheinlich auch nicht mehr wieder herzustellen ist. Also ich meine, im Bergheim sind Kameras verboten, aber ja, whatever.
Du, die haben ihre Freiheitsmomente, genauso wie wir es damals hatten. Und das ist halt so. Und ich glaube auch für die Szene, das sind ja im Hauptsächlichen die zwischen 20 und 30, die wild feiern und im Saft stehen und für die das Nonplusultra ist. Das war wenigstens bei mir so die Zeit. Und danach nimmt es ja so sukzessive langsam ab und das ist alles normal und gut so.
Es ist natürlich für mich, der länger in der Szene gearbeitet hat, also mehrere Jahrzehnte, es ist natürlich immer wieder so, und das war jetzt auch in den letzten 10 Jahren noch so, dass es Menschen gibt, die aus anderen Ländern oder anderen Kulturen kommen und in die Szene kommen und es gar nicht fassen können, wie frei wir sind. Und wo das für mich auch wichtige Momente waren, um da nochmal drauf zu gucken und zu sagen, ja, das ist alles total wertvoll und wichtig, was wir hier machen.
Absolut.
Auch wenn mich nach der irgendwie fünften Nacht, in der man anderen Leuten dabei zuguckt, wie sie sich immer mehr weg abschießen auf alle möglichen Sachen, manchmal irgendwie der heilige Zorn ankommt und ich sage, das ist alles falsch und das muss man alles anders machen.
Das ist die Lebenserfahrung, die man dazu gewinnt. Aber in dem Moment bist du halt der kleine Druffi und du findest das alles super. Und die müssen ihre Erfahrung selber machen. Also ich war gestern auf einer Party, da waren viele Jungs, die waren so bis maximal 25 und als Drag Queen bist du denn plötzlich so ein Magnet, dann erzählen sie dir ihre Lebensgeschichten. Mhm. Die waren alle zerstört. Da gab es keinen mit einer unproblematischen Lebensgeschichte. Und ich habe nur gedacht, oh Gott.
Aber was heißt denn problematische Lebensgeschichte in dem Zusammenhang?
Drogenprobleme, psychische Probleme, Familienprobleme, alle möglichen Probleme haben die mit sich mitgeschleppt. Aber wenn du die gesehen hättest, das waren im schlimmsten Sinne Abercrombie and Fitch Models.
Die jungen Götter.
Ja, die jungen Götter, wo du denkst, mein Gott, es kann kein Problem in deinem Leben geben. Und dann erzählen die dir nur schlimme Geschichten. Und ich dachte nur, oh Gott, ich will auch nicht mehr tauschen. Ich bin auch drüber.
Nee, um Gottes Willen. Also Gottes jedes Mal, Willen. Wenn mich jemand fragt, wären Sie nicht gerne wieder 20, sage ich immer nur, nein, danke schön.
Nee, da bin ich ganz bei dir, was du vorhin erzählt hast, auch diese Freiheit, die das Altern mit sich bringt, weil man eben sich auch selber von so viel freitanzen kann. Also natürlich, wir haben auch lange daran gearbeitet, ne? Therapien und ähnliches Zeug. Man arbeitet an sich selber, man realisiert Dinge, man kann andere Sachen loslassen. Aber ja, so vieles, ist mir gestern aufgefallen, vor 4, 5 Monaten total eingeschränkt hat, Ängste davor, was Leute im Internet sagen könnten, wenn sie mich irgendwo sehen oder so, Kommentare, die man bekommt, das juckt mich jetzt schon nicht mehr und das sind nur ein paar Monate später und es ist trotzdem Level an Freiheit dazu gekommen, einfach durch Arbeit,
was mir gar nicht so klar war. Und dann ist es mir jetzt aufgefallen, ich dachte, Mensch, absurd. Ne? Also wirklich vor einem Jahr hätte ich da noch schweißnasse, wäre ich nachts schweißnass aufgewacht, hätte Magenkrämpfe gehabt, was weiß ich. Und jetzt, wenn jetzt sowas passiert, I don't give a shit anymore. Und das ist ja toll, dass man, also ne, das ist auch ein ongoing process ist von Selbstliberalisierung und ne, dass man sich selbst freier macht.
Na, ich glaube, das, was
durch
wir hier
Arbeit.
Das, was wir hier alle 14 Tage machen, nämlich sich einfach vor ein Mikro setzen und relativ frei von der Leber weg. Also wir sind ja angstfrei, wenn wir das hier aufnehmen.
Keiner so sehr wie Tatjana, aber ja.
Niemand so sehr wie Tatjana, aber Delusion blendet helps.
Die Öffentlichkeit aus.
So, Tatjana blendet die Öffentlichkeit aus. Aber was ich damit meine, ist, sich einfach hier hinzusetzen und zu sagen, das sind wir und die Öffentlichkeit darf dabei zuhören, wenn sie das möchte oder eben auch nicht, wenn sie das nicht möchte. Und ich habe die letzten 80 Folgen jetzt nicht mehr vollständig im Kopf und ich bin sicher, wenn uns irgendjemand canceln möchte, findet er in jeder Folge drei Stellen. Trotzdem ist die Angst davor, nämlich irgendwie, wenn man sich einmal mit den Mechaniken von Canceling beschäftigt hat, begreift man auch sehr schnell, none of this is real.
Ja, das würde mich alles überhaupt
sondern
nicht
das findet ja alles. Also selbst wenn du absolut gecancelt bist, kannst du ja in Berlin in Ruhe eine Straße entlang gehen, ohne dass sich Leute anschreien. Right. Womit wir bei meinem nächsten wirklich befreienden Moment werden, in dem Moment, wo ich aufgehört habe, mich in den sozialen Medien zu verhalten, in dem Moment, wo ich aufgehört habe, mit Margot Schlönske darüber zu diskutieren, wie man richtig queer ist, in dem Moment, wo ich aufgehört habe, mich in politische Diskussionen einzumischen, in dem Moment.
Ach, hast du damit aufgehört?
Ich wusste, dass es kommt. Naja, sagen wir mal, ich gebe mir zunehmend Mühe, das hat in den letzten paar Jahren zunehmend besser geklappt, wenn ich mir überlege, wie ich mich vor 10 Jahren auf Facebook über Sachen aufgeregt habe.
I know.
Oder auf was ich da reagiert habe. Und einfach, mein letzter Instagram-Post ist 3 Jahre alt. Tut mir leid, Kids, I don't give a shit. Also auf meinem persönlichen Account.
I think they don't either.
Nobody does. Yeah. Aber das zu realisieren, nämlich irgendwie.
Wenn dann die übrigens, eigene Bedeutungslosigkeit bewusst wird, dann
ist
es super
okay,
befreiend.
Wenn du da nicht
sehr befreiend. Ja, sehr befreiend.
Naja, und das ist sehr befreiend ist auch, dass Barbie wird das bestätigen können und Tatjana sicherlich auch. Wenn du so lange im Geschäft bist wie wir, dann verbinden Leute auch nicht den allerletzten Fehler mit dir, sondern du hast eine Biografie, die für dich steht in gewisser Art und Weise. Und du kannst auch mal komplett daneben langen, ohne dass Leute dich darauf reduzieren können. Das ist vielleicht ganz schön.
Ich glaube auch, dass da eine Art von Umdenken momentan stattfindet, dass dieses, was wir ja alle jahrelang, vielleicht sogar jahrzehntelang praktiziert haben, dass eben genau das Gegenteil der Fall war von dem, was du gerade sagst, dass man, wenn man über eine Person spricht, das Erste, was immer angebracht wird, ist, ich habe aber gehört, die hat das und das gesagt oder ich habe gehört, die gehört zu dem und der Gruppe oder die hat das und das getan oder so. Dass das ja mittlerweile auch, habe ich zumindest das Gefühl in meiner Blase, immer mehr gekontert wird mit, stimmt das denn? Hast du das mal gefact-checkt? Ist das tatsächlich so? Und wenn das so ist, wie lange ist das her und hat dann Learning stattgefunden oder so? Ich glaube, all diese...
Kontext.
Ja, genau,
so, Kontext. Wie ist der Kontext?
All das findet ja mittlerweile zumindest in meiner Bubble immer mehr statt, dass Leute sich damit gar nicht mehr zufrieden geben wollen, dass über Person X einfach automatisch immer gesagt wird, mit der wollen wir nichts zu tun haben, mit der wollen wir nicht arbeiten, blablabla, weil, sondern dass erstmal gefragt wird, stimmt das denn überhaupt? Das finde ich
ja
auch schön.
Also, ob das in Berlin noch so ist, also ich weiß noch am Anfang, als ich so 2004 oder so in diese Szene reinkam als Drag Queen, da gab es ja die ganz große Trennung zwischen diesen Kreuzberger Autonom und den GMF Drag Glamour. Nein, yes. So. Glaubst du, das ist heutzutage anders, dass sich das
Ich glaube, das hat sich wahnsinnig aufgeweicht. Also klar gibt es immer noch diese Gruppen, aber es gibt unter diesen Gruppen die Blöcke, immer mehr Schnittmengen, gibt, ja, genau, die ja. das Ganze, glaube ich, fraktaler machen und weniger blockkonzentriert.
Mehr zersplittert.
Ja.
Ja, in kleinste, kleinen Gruppen.
Jetzt, wo Pansy auch. Drag nach Berlin gebracht hat.
Genau. Ach, wirklich, hat sie das.
Jetzt sind wir international geworden.
Ja, ja, jetzt haben wir endlich das verstanden und sind endlich international.
Naja, und ich
Berlin ist groß genug, um das auch noch zu ertragen.
Ja. Ja. Ja, ich glaube, und die Schwurztunten, also Bambi ist eine Schwurztunte.
Yes.
Und die ist nur wirklich so kommerziell, wie man nur irgendwie sein kann. Und macht dabei viel richtig, finde ich. Weil sie sich ja nicht verbiegt, sondern sie mainstreamisiert einfach das, was sie schon immer war. Und das ist ja super.
Ja.
Und
das kommt, weil der Mainstream ihr entgegenkommt, nicht umgekehrt.
Ja, natürlich. Ja. Aber das ist ja, also die Frage ist ja, das ist die nächste Diskussion, die man mal aufmachen kann. Wie viel von unserer eigenen Freiheit haben wir uns eigentlich wirklich selber erarbeitet? Und wie viel ist einfach schlicht durch Warten entstanden?
Bei mir eindeutig das Zweite.
Good things
weiß comes noch, to those who wait. Ich weiß noch, weißt du noch, wie wir in der Schweiz waren?
Ja.
Bei dem Brillending, genau. Breitling. Bei so einer Uhrenmesse. Ja. Und wie du mich beschimpft hast, dass ich aussehe wie ein Clown und
beschimpft habe
ich und Glitter im Gesicht und so weiter. Und da warst du so auf I'm a Natural Woman.
Ja.
Total. Und ich habe einfach nur gewartet. Und heute gucke ich mich um und alle haben sich schütten sich kiloweise Glitzer in die Fresse und bunte Haare. Und
ich hatte
und
da auch Glitzer im Gesicht.
Ne, ich musste nur warten. Nee, hattest du nicht.
Natürlich
du hast
hatte
es,
ich
nein,
Glitzer im
nein,
Gesicht. Hatte
nein,
immer ein Glitzerauge.
Aus Mac Not und Wut hast du nachher irgendwie auch Glitzer genommen.
Weil die Olivia Jones wollten. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn ihr Olivia Jones macht, dann kriegt ihr Olivia Jones. Und dann habe ich mir drei Lagen Glitter gemacht. Vorher war es immer nur eine.
Aber du hast es eigentlich gehasst.
Also eine Lage Glitter hatte ich tatsächlich immer, also auf dem Lied. Aber dann wollten die ja das Schlimme. Und das, was für mich damals schlimm war, Travestie-Make-up.
Genau, Travestie-Make-up.
Ja, ja. Das haben sie bekommen. Das
stimmt. Guck, und ich habe einfach durchgehalten. Ich habe einfach 20 Jahre nichts anderes gemacht. Und so
man muss einfach warten, bis Schäbig wieder Trend ist.
Schon ist man wieder on the top. Nicht, dass die Werbewirtschaft mir jetzt hinterher rennt, aber darauf warte ich auch noch.
Die Original Influencer.
Aber
ich habe es ausgesessen.
Ja.
Yes. Naja, DOG ist ja auch ein Thema von Freiheit. Also
wer bitte?
Barbie und du, ihr seid jetzt als Queens wirklich schon beide über 20 Jahre im Geschäft.
Yes.
Und die so ist es jetzt, wo es seit 8, 9 Jahren, 10 Jahren Drag Race gibt, ist es ein anderes Geschäft.
15, mein oder? Schatz.
Wie lange auch immer.
Also für mich nicht, wie gesagt, ich erinnere mich ja nicht. Ich mache ja nicht plötzlich,
ja,
ich habe noch nie ein Schminktutorial gesehen und werde es auch nicht tun.
So, wie ist denn das?
Sieht
wie
man
ist
gar nicht.
Wie ist denn das? Also Drag hat sich ja durch Drag Race international schon deutlich verändert.
Ja.
Also irgendwie.
Ja.
So die typische Berliner Trümmertunte gibt es ja kaum noch, sondern selbst die ganz jungen Queens, die jetzt in der Szene aufschlagen,
sehen, super
sehen ja super
aus,
glamourös super und gestylt glamourös. Aus und haben so versuchen, ihre eigenen Charaktere zu schaffen und so weiter und so fort.
Naja, das eben gerade nicht. Sie haben eben einfach keinen eigenen Charakter, sondern sie haben den Drag Race Charakter sozusagen. Mhm. Sie übernehmen die Optik, die das vorgibt und sind damit super erfolgreich und auch zu Recht. Die sehen toll aus und manche können auch was. Also insofern wunderbar, aber es ist nichts Eigenes.
Also ich, ne, es gibt Leute, die noch länger im Geschäft sind als wir beide, zum Beispiel Sherry Vine und so, und die sprechen alle, und
oder
wir
Gloria.
Sprechen auch von der Zeit vor Drag Race und nach Drag Race, weil das, da hat ja wirklich für Drag einfach eine Zäsur stattgefunden. Und Drag wurde dann vom Mainstream adoptiert und irgendwie auch neu gedacht. Ne? Seitdem gibt es diese Aufteilung, bist du entweder Comedy Queen oder bist du eine Look Queen.
Ja.
Das war bei uns ja alles nicht so. Also klar gab es Trennungen. Mir wurde ja auch im Schwutz gesagt, damals, du kannst hier im Schwutz nicht sein, wenn du so aussehen willst. Dann musst du irgendwie ins KMF gehen zu Bob Young und den anderen, weil du kannst nicht hier mitarbeiten und Inhalte machen, aber gleichzeitig glamourös aussehen. Das funktioniert hier nicht.
Das haben sie mir auch gesagt.
Das gab
ja. Also nicht, dass ich im
Wer
KMF auftrete.
Wer hat dir gesagt, dass du glamourös aussiehst?
Ihr soll ich sagen?
Ja, bitte.
Kay,
na guck.
Kay hat mich denn ausgeladen aus irgendeiner Kreuzberger Veranstaltung mit dem Argument, da dürfen nur Kreuzberger mitmachen. Und du wohnst im Prenzlauer Berg.
So, ja, willkommen in Berlin.
Toll. Nein, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, es gab eine klare Zäsur irgendwann, wo es dann so mainstreamig wurde, dass dann auch eben Queens, wie ihr schon gesagt habt, ganz, ganz gezielt sich versucht haben, also das zu emulieren, was sie im Fernsehen gesehen haben. Mittlerweile gibt es ja Queens, die Drag Race auch schon gewonnen haben, die, deren erster Kontakt mit Drag war Drag Race. Ja. Also, ne, die haben mit 12 das erste Mal die Sendung geschaut und haben es dann irgendwie 8 Jahre später gewonnen. Ja. How absurd.
Ja.
Das
ist schon toll.
How life-affirming.
Ja, toll. Toll. Also, das ist ja, das siehst du ja auch, das sind so cocky Queens wie in der letzten Staffel, Staffel 15 war das, Lux Noir London, die so, ne, die hat auch eine supportive Family gehabt und die hat Drag, die fand Drag immer toll. Das war nie subversive, das war nie irgendwie Shame belastet wie bei uns. Das war nie, okay, ich gehöre jetzt erstmal zur unteren Kaste der Homosexuellen, so wie wir das alle erlebt haben, sondern es war halt irgendwie so, oh ja, da gibt's Leute wie ich, die gewinnen TV-Shows, die kriegen $100,000, sowas will ich auch sein. Und dann war das nie mit all diesen Dingen belastet. Okay. Und die ist, ne?
Die
insane confident
vor Selbstbewusstsein.
Das, was ich vor allem an der B-Roll zur Show, also irgendwie an den daraus derivierten oder wie man auch immer sagt,
auch schön.
Formaten, also sowas wie Trixie und Katja, so mit Un oder Pitstop oder irgendwie sowas, das ist da eine ganz selbstverständliche Verbalisierung von Drag-Queen-Sexualität gibt. Nämlich irgendwie, wie haben diese Leute Sex, mit wem haben diese Leute Sex. Und das gab es einfach, ich kann mich da sehr genau erinnern, das gab es vor 20 Jahren nicht, sondern der allgemeine Konsens war viel, wenn du Drag bist, hast du keinen Sex. So, jedenfalls nicht mit anderen schwulen Männern.
Right.
So, und daran hat sich offensichtlich wirklich was geändert, which is commendable.
Also, um mal aus dem Nähkästchen zu plaudern.
Bitte. Was du ja nie tust,
nie.
Tatjana. Nie.
Mach es zu, es riecht.
Naja, zu meiner Sexualität erzähle ich eigentlich nicht so viel, oder?
Ja, also, doch. Also vielleicht in der B-Roll.
Also als Tatjana habe ich ja nie Sex, weil ich selber von
außer du setzt dich dabei auf Ballons.
Nein, als Tatjana nicht, noch nie. Und das liegt daran, dass ich das nicht geil finde, mit einer Drag Queen Sex zu haben, von meinem sexualisierten Bild eines Mannes im Kopf. Das ist ja dann eine Unfreiheit sozusagen. Also das ist ja dann meine eigene Betonmauer im Kopf sozusagen. Die ist noch genauso wie vor 25 Jahren. Da hat sich bei mir gar nichts geändert durch jetzt auch positive Vorbilder, die das anders zeigen und so, das hat bei mir nichts geändert. Also ich glaube, wenn man seine Sexualität irgendwie, wenn die so, wie soll ich sagen, wenn die so sich, nachdem du vielleicht zwischen 15 und 25 ausprobiert hast, wenn du denn so ungefähr weißt, was du magst, dann ist das auch so. Ich glaube nicht, dass sich da noch groß was ändert, oder?
Bei mir ändert
also,
sich. Also ich kenne schon Leute, die noch so ihr Coming Out mit, also innerhalb ihrer schon geouteten Homosexualität oder ihres Queerseins später nochmal irgendwie was Neues für sich entdecken, weil auch da eine Schamgrenze zum Beispiel weggefallen ist, die vorher noch
sehr eingeschränkt hat. Vielleicht hat es bei mir mit Scham zu tun. Ich habe keine Ahnung, was der Grund ist, aber auf jeden Fall ist es so, dass es hat sich nie geändert und das ist jetzt nichts, wo ich jetzt rumjammer. Ich will jetzt nicht unbedingt als Tatjana Sex haben, aber
ja, du hast es fällt mir auf,
dass das bei anderen leichter war. Die anderen haben,
eine meiner Lieblingsszenen,
ne, also wenn ich so sehe, was man da schon für Angebote kriegt, dann ärgere ich mich manchmal auch, dass ich Nein sage.
Aber du
so.
Hattest doch Sex mit dem Fußballer.
Das war doch was anderes, das wieso? Muss ich jetzt leider kurz in erklären. Habe ich das noch nicht erzählt? Ja. Weißt du, wie ich aussah?
Na,
ich war das Schlimmste, genau. Der hat gesagt, scheißegal, DWT wie du aussiehst. Hauptsache, du hast Nylonstrumpfhose an und ein Pfiffi auf. Und da habe ich gedacht, ja gut. Also nachdem ihr alle so von dem geschwärmt habt, ihr habt den ja alle schon einmal durchgehabt.
Mehrfach.
So. Und dann kommt der und ich habe vorher dummerweise, als ich zur Haustür ging, um aufzumachen, bin ich am Spiegel vorbeigehuscht und habe diesen Seitenblick, wie ich also ungeschminkt mit einer fiesen Perücke auf dem Kopf.
Egon, der Damenwäscheträger.
Nur mit Nylonstrumpfhosen mit Zwickel im Schritt, barfuß da zur Tür und dann wieder ins abgedunkelte Zimmer und ich dachte, nein. Also mein Penis hat sich in den Körper verkrochen. Er war gar nicht mehr da.
She was tucking.
Ja. Und dann kommt er rein.
Vagina Monologues.
Und ich dachte, er schlägt mich jetzt tot, weil es ist so unwürdig, wie ich da gerade bin und wie ich aussehe, wie der letzte Mensch. Der fand's super. Der ist nach 30 Sekunden ist er gekommen und wäre gegangen.
Okay, das ist natürlich schade.
Nee, ich war ja froh. Ich war ja noch nie so gedemütigt wie in der Situation. Ja, ich habe mich noch nie so schlimm gefühlt. Noch nie. Und das zählt aber nicht als Sex in Drag. Also ich war wirklich ein Mann in faltiger Stützstrumpfhose mit einer fiesen Perücke. Das war das Schlimmste.
Ich habe zu dem noch eine lustige Geschichte.
Und ich darf kurz erzählen, das ist mindestens 10 Jahre her.
Ja, länger.
Ja, länger.
Ich hatte mit dem eine lustige, den hatten wir ja öfter da, Melli und ich hatten den öfter mal da.
Ja, und aber ihr wart höchstwahrscheinlich zurecht gemacht.
Ja, so. Also immer nur, nachdem wir das Wochenende schon durchgeguckt hatten, haben wir die dann irgendwann morgens alle bestellt und dann hatten wir halt Spaß. Aber in dem einen Fall sagte ich, Melli sagte, der kommt gleich nicht, so, hier, ich muss mich noch spülen. Und sie so, ach ja toll, ich hab so einen Spülaufsatz für die Dusche gekauft. Und ich so, super. Und gehe in ihr Badezimmer und denke, der sieht aber komisch aus wie so ein Spülaufsatz, aber egal. Dann hab mir das Ding reingeschoben, genau, dann hab ich gespült. Und dann kommt Melli ins Bad und guckt mich an und hat entsetzt und hat dieses Ding in der Hand, den Spülaufsatz, und hat entsetzt in den Augen und sagt, wo ist mein Duschkopf? Und ich so, welcher Duschkopf? Und sie so, das ist der Spülaufsatz, was hast du im Arsch? Und ich so, Und dann war das irgendwas Teures. Ich glaube, Philipp Stark, Bang & Olufsen kann, nee, Bang & Olufsen ist ja Electric. Du weißt, was ich meine.
Lang und
was,
dünn, schön Design.
Nicht aber so dünn. Der nicht war so dünn. Dicker. Also okay. Ich dachte, und sie so, wie hast du das überhaupt da reinbekommen? Und ja, da war, also ja, das muss ich mir bis heute anhören und es war aber sehr lustig. Und ja.
Und hat es zum Erfolg geführt.
Natürlich.
Na gut.
In der Badewanne hat es noch.
Ja. Der war aber auch hübsch.
Der war sehr toll. Der war sexsüchtig. Der war zum Beispiel sehr unfrei. Der war sehr unfrei in seiner Sexualität, weil der musste.
Ja.
Der musste auch Tatjana mit ohne Make-up.
Also befreite Sexualität, haben wir ja auch schon drüber geredet, bedeutet übrigens auch zu beschließen, dass man bestimmte Dinge nicht mehr tut.
Weil sie keinen, Duschkopf sich nicht mehr einführen.
Nein, weil sie keinen Spaß machen. Also einfach so das den so irgendwelchen sexuellen Vorbildern hinterher zu hecheln und zu denken, du machst das jetzt aber und alle anderen sagen, das ist so toll, das musst du jetzt. Und man hat eigentlich die ganze Zeit das Gefühl, ich bin das nicht und ich will das nicht und das macht ja auch überhaupt keinen Spaß. Und so für mich zum Beispiel, ich habe es mehrfach versucht, ich weiß, dass es eine Tradition ist in der Szene, ich mag keinen Sex in Saunen, weil ich irgendwie feucht und warm nicht für ein angenehmes Sexualklima halte, ich finde das anstrengend.
Ich auch.
Ich mag auch nicht, wenn mir andere Leute dabei zuhören, wie ich Sex habe, das finde ich nicht so geil. Deswegen gehe ich nicht in Saunen. Andere Leute, wenn ich das sage, starren mich regelmäßig an, als hätte ich gerade gesagt, ich esse übrigens nie.
Das hatte ich mir auch anders vorgestellt.
Mir ist einfach nur zu teuer. Ich bin zu geizig für Saunen. Ich gebe doch nicht für 25 Euro für Sex aus. So weit kommt das noch.
Wenn es so Cruising-Schwimmbäder gäbe, das könnte ich mir wieder vorstellen. Weil das hat irgendwie was für mich. Ja, aber so, also mit so mehr, mit so Leuten. Aber ich will dich auch nicht, dass mir Leute, und ich will auch nicht, dass es schwul ist. Das ist natürlich, weil ich bin natürlich in meiner Sexualität eine heterosexuelle Frau. Ja.
Was es nicht leichter macht.
Das war doch unser Running Gag immer mit Melli, dass wir immer gesagt haben, wenn die Schwulen so auf Fistik und so diese ganzen Fetischsachen, haben wir uns immer angeschaut, also warum sind die eigentlich so pervers? Die müssen doch so normal sein im Kopf wie wir. Wir sind heterosexuelle Frauen. Ja. We were in on the joke. Leute haben gedacht, wir meinen das ernst und waren dann sehr offended. Also die haben den Witz nicht verstanden. Ja. Naja.
Oh Mann.
Genau. Alles, was wir wollen, ist ein bisschen Romantik und Kuscheln.
Und ein Schwanz im Hals. Ja.
Einen großen Schwanz im Hals.
Ja.
Och. So, wir sind etwas abgekommen vom Thema. Also,
wir bleiben wir sind voll bei Freiheit. Wir sind voll
also, bei Freiheit. Wenn das nicht frei ist, sozusagen.
Ja. Dann darfst du leben, wie man
braucht
will.
Braucht man, um wirklich frei zu sein in unserer Gesellschaft, ein gewisses Maß an ökonomischer Freiheit?
Jetzt kommt sie wieder.
Ja. Na, weil also, wir haben ja gerade über Geld gesprochen.
Ja, also. Ich weiß, was du meinst. Aber ich glaube, wenn du nochmal eine Nummer nochmal größer denkst, ist die Antwort nein.
Ich denke immer gerne.
Weil wenn wir sagen, dass wir hier in einer Demokratie leben, in Deutschland mit einem deutschen Pass, der uns erlaubt, überall hinzureisen, mit allen Rechten, die privilegierte weiße Europäer automatisch haben, dann sind wir die freiste, eine der drei, vier freiesten Nationen weltweit und können uns überhaupt gar nicht beschweren. Das ist sozusagen das Fundament. Also wir gehen auf sicherem Boden, was Freiheit angeht. Natürlich findet man sich individuell immer in unfreien Situationen wieder, in jeder Gesellschaft, jeder, auch hier. Und das hat auch dann eindeutig was mit Ökonomie zu tun. Also ich bin ganz sicher, dass Leute mit weniger Geld unter viel unfreieren Bedingungen hier leben als ich oder als wir oder so. Weißt du, das nur vorweg.
Ja.
Dass wir uns klar und einig hoffentlich darüber sind, dass wir in einer super Freiheit leben, wo wir alles machen können, was wir wollen.
Ja, weil es mir dabei gerade einfällt, weil wir gerade über Konsum reden. Es gibt einen Moment, wo ich mich immer wieder, aber das hat was damit zu tun, wie ich groß geworden bin, unfassbar frei fühle. Und das ist beim Betreten von Buchläden. Einfach, oder von so, dieser ich weiß, das ist... Nein, das ist ich weiß, dass das unverständlich ist, aber bin in einem Land groß geworden, wo mir Leute vorschreiben wollten, was ich lesen darf, was ich hören darf, was ich sehen darf, was richtig für mich ist, was ich was mich so und einfach in Hugendubel zu gehen und diese 25.000 Bücher zu sehen.
Ja.
Die ich alle lesen darf, wenn ich sie bezahlen kann, und die ich alle angucken darf, wenn ich sie bezahlen kann. Oder das freiheitliche Versprechen, das Internet hat sich ja wegen sozialer Medien an vielen Stellen in sein Gegenteil verkehrt. Also als wir Anfang der 90er alle mit dem Internet angefangen, hier hieß es also irgendwie, das ist der große freiheitliche Moment, irgendwie jeder darf alles wissen, wir dürfen alles angucken, wir können alles so, und jetzt irgendwie braucht man auf Facebook nur einmal falsch rülpsen und dann hat man schon jemanden im Nacken, der sagt, ah, du bist ein schlimmer Mensch.
Ja, und zusätzlich ist Misinformation Age, also mittlerweile eine postfaktische Zeitalter.
Genau, es wird,
man weiß ja auch nicht mehr, was war, was nicht.
Es wird gelogen, dramatisiert und übertrieben, dass sich die Balken biegen auf allen möglichen Seiten.
Aber was du sagen willst, ist natürlich, du mit einer DDR-Biografie, die wir nicht haben, hast natürlich einen ganz anderen Erfahrungsschatz zum Thema Unfreiheit als
wir. Hast du dich denn freier gefühlt nach der Wende erstmal?
Nach der Wende direkt nicht, nee. Das hatte aber nichts damit zu tun, worüber ich gerade geredet habe, sondern ich war, wie viele andere Ostdeutsche auch, nach der Wende so damit beschäftigt, ein Westdeutscher zu werden. Mhm. Und so das, was sich Westdeutsche oft nicht klar machen, ist, so diese ersten 2-3 Jahre nach der Wende, du musstest ja eine komplett neue Kultur lernen. Mhm. Weil natürlich sprachen wir dieselbe Sprache, aber es gab viele Wörter, mit denen wir nicht mal dasselbe meinten, wenn wir sie im Mund hatten.
Gibt's heute noch.
Und so, ich beobachte auch nach wie vor immer noch, dass es Gespräche zwischen Ost- und Westdeutschen gibt, wo Leute einfach straff aneinander vorbeireden, weil sie sich nicht zuhören. Ja. Und weil sie, wenn sie sich zuhören, nicht verstehen, was der die andere meint. Das ist was ich faszinierend finde, weil ich dabei in meinem restlichen Leben eine Übersetzungsleistung bringen muss, die ich auf viele andere Dinge übertragen kann. Also irgendwie, wenn ich Leuten zuhöre, die in bescheideneren ökonomischen Verhältnissen groß geworden sind, wenn die über Dinge mit Leuten reden, die in wohlhabenderen Verhältnissen groß geworden sind, würde ich gerne ab und zu eingreifen und sagen, Kinder, wir müssten erstmal definieren, was ihr meint, wenn ihr bestimmte Wörter benutzt, weil ihr redet einfach im Moment aneinander vorbei. So frei gefühlt im Sinne von mich als Ostdeutscher in meiner kompletten Identität in der westdeutschen Gesellschaft zu bewegen, das ist nicht so. Das ist auch heute noch nicht so, sondern irgendwie dieses, ich nenne es jetzt mal freundlich, obwohl es nicht mehr so groß ist, wie es früher mal war, dieses Stigma und dieses, ach, du bist im Osten geboren, das merkt man überhaupt nicht, das gibt es immer noch.
Ja,
und dieses, siehe
Döpfner.
siehe Döpfner, aber dieses, was Döpfner da in privaten Gesprächen bringt, das ist ja in vielen anderen westdeutschen Köpfen wahrscheinlich noch straff vorhanden.
Das glaube ich.
Und dieser Moment, wo irgendwie von AfD-Mitgliedschaft über irgendwelche anderen Rechte, wo Ostdeutschen immer nachgewiesen werden soll, dass sie die dümmeren, ungebildeten, faschistoideren, insert the adjective you need, Menschen sind, das hat ja was damit zu tun, dass man eine ganze Gruppe von Leuten nimmt
und ihnen bestimmte Eigenschaften zuschreiben möchte. Wenn das aufgrund von Hautfarbe passieren würde, würde man das Rassismus nennen. Wenn das aufgrund von sexueller Identität passieren würde, würde man es Homophobie nennen. Wenn es aufgrund von Geschlechtszugehörigkeit passieren würde, würde man es Transphobie nennen. Wenn das in den hauptsächlich immer noch, also es ist immer noch so, dass 3% aller Führungskräfte in Gesamtdeutschland sind in den neuen Bundesländern geboren, dafür gibt es einen Grund, das ist der Grund, weil der Stallgeruch ist nicht der richtige. Und so, da das so ist und da die meisten Ostdeutschen das gewöhnt sind, dass das so ist, ist es auch was, was allgemein nicht diskutiert wird. Also es gibt keinen offenen Dialog darüber, wie mit bestimmten Bevölkerungsgruppen in unserem Land umgegangen wird. Das ist aber auch was, es gibt ein wunderbares Essay von Alexander Osang darüber, wie er ein einziges Mal verborgen hat, dass er aus dem Osten kommt und sich dann aber in dieser Lüge tagelang verhalten musste, weil er und bestimmte Referenzen aus seiner eigenen Biografie nicht benutzen durfte, weil sonst aufgefallen wäre, dass er aus dem Osten kommt. Das war kurz nach der Wende. Ich kenne dieses Verhalten auch von mir selbst. Und aber diesen Moment zu haben, das zu denken irgendwie, kann ich mein Anderssein jetzt hier offen kundtun, ohne dass mir daraus Nachteile entstehen? Das ist natürlich was, was einen unfrei macht. Wie gesagt, inzwischen bin ich 50 and I don't give a shit about so many things. Das ist eins davon. Aber auf der anderen Seite zu wissen, dass es diese Grenzen in vielen Köpfen noch gibt, das kann einen unfrei machen, wenn man sich davon beeinflussen lässt.
Klar. Ich habe bloß diese Erfahrung eben nicht gemacht. Insofern kenne ich nur die Freiheit als Grundfundament von meinem gesamten Verhalten. Und natürlich kann das auch umschlagen. Also wenn ich jetzt an die Jahre denke, wo ich in Afrika gearbeitet habe, bin ich natürlich als privilegierter Weißer mit Geld dahin gekommen und habe sozusagen meine Werte eins zu eins sozusagen übertragen. Das würde man heutzutage höchstwahrscheinlich auch anders machen. Weißt du, weil du, wenn du davon ausgehst, dass du sozusagen die Weisheit mit Löffeln gefressen hast und dass du
ich habe die richtigen Werte.
Ja, genau. Du bist halt privilegiert und setzt das eins zu eins sozusagen um. Auch wenn es zu was Gutem geführt hat, ist es ja nicht der richtige Weg gewesen immer, würde ich jetzt heute so sagen. Right. Okay, dass ich da ein Kind gekauft habe, würde ich immer noch so machen. Aber
excuse me? Ja.
Das ist eine tolle Geschichte, die sie in einem anderen Podcast mal erzählt hat.
Genau. Nicht in diesem, ja. Aber generell.
Aber kontextualisier das kurz, sonst verstehen das die Leute, glaube ich, nicht.
Naja, war man so ein Typ, der Eltern haben ein Kind verkauft und das hat wie so ein Sklave für so einen Bauern gearbeitet. Und als ich das rausgekriegt habe, war ich wütend geworden, habe gesagt, wie viel willst du denn dafür haben? Hat er gesagt, was hast du denn? Ich hatte 130 Euro bei, habe das dann geknallt und habe das Kind mitgenommen.
Was ist denn aus dem Kind geworden?
Also gut eigentlich. Also der ist jetzt stramm auf Facebook unterwegs und hat so einen kleinen Laden in der nächsten Stadt und posiert immer relativ Rapper-Video-mäßig mit leichter Rasterfrisur. Sicherlich nicht ganz ein seriöser Lebensweg, aber auf jeden Fall lebt er und kommt irgendwie über die Runden und ist so street-smart wahrscheinlich. Und ja, der wäre sonst
That concludes the Madonna portion of the evening.
Also ich bin froh, dass der es so weit geschafft hat.
Du hast den in der Einrichtung übergeben und da ist der aufgenommen worden, richtig?
Ja, ja.
Ja, genau.
Ja,
so.
Ja. Ich habe ihn nicht für mich gekauft. Oh Gott. Nein, das meinte ich jetzt auch nicht als Beispiel, sondern als Beispiel meinte ich, dass du da hinkommst und eben, dass du mit deiner Freiheit im Gepäck sozusagen ich bin davon ausgegangen, dass alle so zu leben haben wie ich, weil das das Richtige ist.
Genau.
Und das war vielleicht ein bisschen falsch manchmal. So.
Ja.
Ja.
Aber das müssen wir alle verlernen erst, ne? Weil wir hier eben so großgezogen worden sind, dass wir eben auf der richtigen Seite der Weltkugel leben mit den richtigen Werten und der Rest
Schönes
der Welt.
Schönes kolonialistisches Denken.
Genau, ja, aber der Rest der Welt ist dem eben noch nicht, they didn't catch up yet. Das muss man erst wieder verlernen. Ein bisschen. Und da hilft Reisen, glaube ich, ungemein.
Reisen auf die richtige Art. Also ja. Wenn du die ganze Zeit nur als Tourist unterwegs bist, dann
im White Lotus sitzen und sich wundern, warum. Ja.
Ja.
Das,
Ja. Warum einen die Homosexuellen umbringen wollen.
Aber auf der anderen Seite, und das frage ich mich dann auch, wenn wir doch das als sicheres Fundament haben, dass wir hier privilegiert aufwachsen und leben, in einer totalen Freiheit alles sagen zu dürfen, warum ist diese Riesenströmung entstanden von Querdenkern und Corona-Leugnern und so weiter, die sagen, wir dürfen nicht sagen, was wir denken?
Wenn ich das analysieren müsste, warum Leute mit Political Correctness oder mit dem kleinen Maß an Kontrolle, das dem Dialog anbeigegeben wird, damit er nicht komplett ausufert, so ein Problem haben, das ist halt was damit zu tun, dass alle Erzählungen, die wir in der westlichen Welt haben, immer Heldenerzählungen sind. Zum Schluss wird immer gewonnen. Und The Hero's Journey ist immer irgendwie, jemand macht eine Reise, lernt dabei und kommt dann schöner, klüger,
also wie ich,
so gebildeter zurück. Das ist natürlich oft nicht so, sondern die koloniale Erzählung ist ja eine ganz andere, nämlich dass Leute dahin fahren, wo sie ihre Drinks, normalerweise, wenn sie Leute anständig bezahlen würden, so wie in der westlichen Welt, viel Geld kosten würden, für wenig Geld kriegen. Und die Ausbeutung, die in dem System einfach enthalten ist, nimmt natürlich komplett in Kauf, dass man damit andere Leute unfrei macht. Mhm. Also irgendwie die westliche Gesellschaft basiert ja nach wie vor auf einem komplett kolonialen Denken.
Naja, Kapitalismus basiert da drauf.
Ja, also du kannst ja mit den größten Bewegungsschwestern darüber diskutieren, warum sie eigentlich ein iPhone haben. Da hört es dann auf. Wollte ich
gerade sagen, es ist das iPhone, die Klamotten, die wir hier jetzt alle gerade tragen, die Telefone, die wir haben, all das. Basiert ja darauf, dass anderswo, ja.
Aber wenn wir gerade bei dem Thema sind, macht uns denn Political Correctness freier oder unfreier?
Ist das dasselbe? Ich will nicht, dass wir vergessen, warum Leute in einem freien Land glauben, dass sie nicht frei sind.
Weißt du, was ich meine? Ich glaube, weil zum westlichen Denken gehört auch, dass das ist ja diese Mildtätigkeit, die ich komplett bescheuert finde, weil sie das Gegenteil von Gerechtigkeit ist, weil das westliche Denken ja auch immer ein bisschen sagt, diejenigen, die leiden, denen gehört Aufmerksamkeit geschenkt. So. Und das heißt, wenn Leute sich so inszenieren können, als würden sie wahnsinnig leiden, obwohl sie eigentlich in einem freien Land leben und alle Möglichkeiten haben, dann, das funktioniert ja in den sozialen Medien auch. Sobald du anfängst zu plärren, gibt es garantiert 5 Leute, die sich an deine Seite stellen und sagen, du plärrst zurecht.
Woher kommt die Unglücklichkeit dieser
Menschen? Also was ja zum Beispiel, wenn wir jetzt von Corona reden, auf der einen Seite, das ging ja zum Beispiel auch relativ zeitgleich einher mit einer Bewusstwerdung in den westlichen Ländern, in den weißeren Ländern, darüber, dass bestimmte Wörter, die wir lange benutzt haben, eben zum Beispiel rassistischen Ursprung haben, dass wir die nicht mehr benutzen. Also was tatsächlich damit einherging, zu sagen, das sagen wir nicht mehr oder das sollten wir nicht mehr sagen. Und ich glaube, da ist so viel ineinander verschwommen. Ich kann mich erinnern, dass als die Corona-Geschichte anfing und die ersten Proteste waren, das überschnitt sich mit Black Lives Matter ein bisschen. Und dass viele Leute aus meinem damaligen Freundeskreis dann plötzlich so kippten und plötzlich so auch so was, also waren sie plötzlich in der Querdenker-Geschichte drin, aber dann gleichzeitig sich dann eben auch so plötzlich so rassistisch äußerten und so. Und das eben dann haben sie zu Recht gesagt, das darf man ja erst nicht mehr sagen. Was heißt, das darfst du nicht mehr sagen? Aber ja, ich werde immer was dagegen sagen, wenn du das sagst. Das ist ja kein Verbot, das ist nur eine Konfrontation oder ein Korrektiv oder so, weil ich glaube, ich weiß es besser. Hi. Ich glaube, da hat sich eben viel überschnitten und wurde dann so ein ungünstiger, unguter Brei.
Irgendwann. Und ist das normal bei gesellschaftlichen Veränderungen? Ist das vielleicht immer so? Und wir wissen es bloß nicht, weil wir in den Generationen vorher nicht. Es
gerne Wachstumsschmerzen,
so.
Glaube ich.
Naja, und letztendlich, es gibt natürlich, also Fakt ist ja, es gibt Auswüchse, auch in dieser Richtung.
Sure.
Also das ist so, sagen wir mal, teilweise stalinistische oder kulturrevolutionäre Untertöne hat, wo man sagt, wir müssen bestimmte Dinge jetzt vernichten oder bestimmte Dinge dürfen überhaupt nicht mehr gedacht werden und dass Leuten Lernprozesse nicht gestattet werden.
Ja. Dass darauf gewartet wird, dass Leute, die schon versuchen, alles richtig zu machen, eine kleine Sache nicht beachtet haben und entweder ein Wort nicht benutzt haben oder ein anderes falsch benutzt haben und dass daraus was Größeres gestrickt wird als das, was eigentlich nötig gewesen wäre, ne? Dass man ein gutes Anliegen ganz oft darauf wartet, torpedieren zu können.
Wie es mir hier jedes Mal geht, wenn wir zu dritt zusammensitzen. Jedes Mal.
Du bist ein armes Wesen, mein
Schatz. Ich führe es nur wieder auf uns zurück.
Du armes, armes Ding.
Aber wisst ihr, was
ich
meine?
Ich weiß, was du meinst. Ja, du hast ja recht. Also klar, da gibt es immer, immer, immer...
Weil wir von Auswüchsen gesprochen haben.
Ja.
Es gab auf jeden Fall auch Leute, die weit über das Ziel hinausgeschossen sind und das immer noch tun.
Ja.
Weil es sich gut anfühlt, zu korrigieren.
Naja.
Jeder Deutsche ist ein Lehrer und hat Freizeitpolizist, Konstantin Wecker, und das macht auch bei Vor der Linken nicht halt.
Natürlich. Aber was hat Marlene Müller gesagt, die Deutschen?
Natürlich sind 10 Deutsche dümmer als 5 Deutsche.
Ja. Marlene sagte, die Deutschen, die brauchen Führer, die suchen Führer, die wollen immer einen Führer haben, die wollen einen haben, der ihnen sagt, wo es lang geht. Und da hat sie vielleicht auch einen wahren Kern mit geschaffen, dass wenn man das jetzt von der Nation abhängig
Ich glaube nicht,
abhängig
dass es die Deutschen
macht.
Sind. Ich glaube, es ist generell
ich wollte, der Mensch. Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, die Franzosen zum Beispiel, die gehen ja jetzt auf die Straße ohne Ende und demonstrieren richtig, richtig in Massen, in Israel auch. Die Deutschen demonstrieren dann mal und dann auch lange wieder gar nicht und lassen sehr viel, das haben die Merkel-Jahre auch gezeigt, mit sich machen und sind eher passiv. Und ich glaube, in dem Volkscharakter Deutsch ist der vielleicht, ja, wenn man das so sagen kann, ich weiß es nicht, heutzutage in so einer Multigesellschaft, vielleicht hat sich das auch schon aufgeweicht.
Naja, also ist schon, also die Idee eines Volkes ist ja eigentlich eine komplett absurde, weil Deutschland gibt es irgendwie seit 1871, also noch nicht allzu lange. Vorher gab es alle möglichen.
Ja, also Preußen, Nord.
Vorher gab es alle möglichen Traditionen und auch deutsche, sogenannte deutsche Nationen, die gegeneinander früh Krieg geführt haben. Bayern und Preußen sind sich ja heute noch nicht so ganz grün.
Meinst du nicht, dass der Landstrich, wo die Leute wohnen, sagen wir so, dass der bestimmte Charaktereigenschaften verstärkt sozusagen?
Das kannst du sicherlich sagen, aber dadurch, dass die Welt ja heute so klein ist und wir durch das Internet zum Beispiel in alle möglichen Kulturen und Denkarten reinriechen können und das auch wahrscheinlich unbegrenzt tun, ist die landschaftliche Prägung vielleicht nicht mehr so groß, wie sie noch vor 50 oder 100 Jahren war.
Ja. Also Marlene, die Geschichte ist über dich hinweggestrichen.
Ich würde noch ein anderes Zitat kurz einfügen wollen von uns sehr geschätzten Janis Joplin. Freedom is just another word for nothing left to lose. Wir hatten vorhin schon das Thema Geld. Glauben wir denn, dass es tatsächlich so ist, wenn der Ruf ist ruiniert ist, wenn wir nichts mehr zu verlieren haben, wenn wir uns von allen Besitztümern losgestrampelt haben, ist man dann wirklich frei oder ist man dann unfrei?
Ich geb dir mal ein Beispiel dafür, wie ich das verstehe, was Frau Joplin da gesagt hat. In dem Moment, wo ich verstanden hatte, dass die Wohnung, in der ich jetzt wohne, auch meine Wohnung bleibt, wenn ich Hartz IV beziehe, war das für mich ein großer Schritt in die Freiheit.
Du meinst, Frau Joplin hat über Hartz IV gesungen?
Nein, ich weiß nicht, ob Frau Joplin
über... Nein, ich weiß aber, was er meint.
Was du auch,
so,
weißt,
so
oder
dieses,
auch.
Sich, sich auf eine bestimmte Art von Sicherheit verlassen zu können und zu wissen, selbst wenn die größte anzunehmende Katastrophe eintritt und in meinem Leben alles Mögliche schiefläuft, ich muss hier nicht ausziehen. Das ist eine große Form von Freiheit. Ja. Letzten Endes...
Aber auch ein Privileg.
Auch ein totales Privileg. Sich auf ein...
Wir reden ja von uns.
Sich
ja.
auf ein... Für mich ist dieses... sich nicht dafür zu interessieren, was Leute über die Hose denken, die man gerade anhat, sich nicht dafür zu interessieren, was Leute so, ich habe mich ja aus ganz viel von diesem Konsumscheiß einfach, ich habe kein Auto, ich habe seit 5 Jahren keine Reise außerhalb von Deutschland mehr gemacht, Ich komme eigentlich, was meine Ernährungsgewohnheiten anbelangt, mit 200 Euro für Lebensmittel im Monat super klar, ohne das Gefühl zu haben, ich muss mir irgendwas, da kann mir irgendwas nicht gönnen. Das ist eine Form von Freiheit, die mir weiterhilft. Ich will das nicht für andere Leute verschreiben, weil ich glaube, dieses Bedürfnis, anderen Leuten immer die eigene Lebensweise aufzwingen zu wollen, macht einen auch unfrei, weil man dann immer das Gefühl hat, andere Leute leben falsch und darum muss man sich jetzt kümmern.
Das meinte ich wohl mit Afrika, genau.
Das will ich alles gar nicht mehr, sondern einfach ein bestimmtes Maß zu finden an ökonomischem Wohlgefühl, das so klein ist wie irgend möglich oder so wenig Ressourcen benutzt wie irgend möglich,
führt für mich dazu, dass ich mich besser und freier fühle, führt aber auch dazu, dass so gewiss in gewissem Weise irgendwie kontra zu dem, was ich gerade gesagt habe, dass ich mich im Rest der Gesellschaft umgucke und denke, ihr wisst übrigens überhaupt nicht, wie gut es euch geht. und ja, so
menschlich, ne?
Klar, menschlich und ja. man so, aber wenn mir Leute, die dann irgendwie, es gibt so ein Beispiel aus den letzten 2 Jahren, wo ich wirklich davor saß und dachte irgendwie so, are you kidding me? Wo mir Leute dann, die in irgendwelchen, in Hamburger Vororten eine Wohneinheit besitzen, die eine Million wert ist und einen Porsche fahren. Wenn mir diese Leute dann erklären wollen, dass sie zur deutschen Mittelklasse gehören, werde ich affig.
Ja. In Hamburg ist das vielleicht so gewesen.
Ist das so,
vor ein paar Jahren.
Ja. Also ich kann nicht sagen, dass ich diesen Weisheitsgrad schon erreicht habe mit dem Konsum, leider Gottes. Also ich kaufe viel Blödsinn.
Ich auch.
Ja. Macht mir Spaß.
Ist ja nicht so, dass ich keinen Blödsinn kaufe. Aber mich macht ein Hoodie für 50 Euro genauso glücklich wie andere Leute eine Designer-Jeans für 300 Euro. Und das ist eine Form, so dieses, ich habe erstens nicht mehr die Körperform, zweitens nicht mehr das Alter, drittens auch überhaupt nicht die ökonomischen Möglichkeiten, um mich an bestimmten Werten, die andere Leute vorgeben, zu orientieren. Ich würde nur gerne Leuten, die es normal finden, zum Arbeiten nach Mykonos zu fliegen und das auch gerne mehrfach im Jahr, irgendwie, das ist was, wo ich gerne sagen würde, wir müssten mal über euren Carbon Footprint reden und wir müssten mal darüber reden, ob wir nicht vielleicht Privatvergnügen, das mit Flugreisen verbunden ist, deutlich teurer machen, als es jetzt ist.
Oh nein, bitte nicht noch teurer. Da bin ich ja ganz der Falsche, ganz die Falsche. Also da habe ich ein ganz schlechtes Karma, was
den ökologischen,
ja, Carbon Karma. Aber zum Beispiel macht mich das, was du gerade erwähnt hast, was dich daran hindert sozusagen, also du hast nicht mehr das Alter, du hast nicht mehr die Figur und so, das sind für mich überhaupt keine Kriterien. Also da bin ich total frei, dass ich mir sage, ich ziehe so lange die XS-Klamotte an, wie ich Lust habe und nicht ja. wie, ob es passt. Nein, oder ob das jemand gut
das
findet
ist,
oder so.
Das ist sondern überhaupt nicht das, ich, wie gesagt,
ist mir völlig wurscht,
was wie gesagt, ich sagen. Will damit überhaupt niemand anderem Vorschriften machen oder sagen, das nee, ist die richtige bloß, Art. Das ist
ganz gut.
Das ist die richtige Art zu nehmen. Ich weiß nur, dass wenn ich versuchen würde, dieser XXS-Mode hinterher zu hecheln oder so tun würde, als wäre mein Körper noch 23.
So wie ich?
Erzähl weiter. So, das würde einfach, damit würde ich mich einfach nicht mehr wohlfühlen, sondern ich hätte die ganze Zeit das Gefühl, wenn ich jetzt die ganze Zeit darauf achten müsste, mir jede Kalorie oder jedes Kohlenhydrat in den Mund zu zählen, würde mich das unglücklich machen. Und so dieses, das zu wissen und in Kauf zu nehmen, was damit einhergeht, und die Summe unter dem Strich ist trotzdem größer, als wenn ich es tun würde, das ist befreiend für mich.
Right. Ich habe ja nun gerade über 20 Kilo abgenommen durch Kalorienzählen
unter Klar. anderem.
Und kann sagen, für mich war das eine große Befreiung tatsächlich,
glaube ich,
weil ich körperlich unfreier war tatsächlich. Ich habe gewisse Strecken nicht mehr geschafft. Ich habe also angefangen damit, habe ich ja, als ich hier aus dem Haus bin und den Weg zum Lidl nicht mehr geschafft habe, weil meine Beine, meine Waden so wehgetan haben und weil ich zweimal Pause machen musste, weil ich so aus der Puste war, und das ist keine lange Strecke. Und das war der Moment, wo ich gedacht habe, okay, fuck, jetzt muss ich was machen. Und ne, dann mit einer Trainerin, also kein Ozempic hier, ich habe mir tatsächlich eine Trainerin, Ernährungsberaterin gesucht und habe mit der das angefangen. Und das hat mich, also A, hat es mich freier gemacht körperlich, weil ich jetzt einfach ne, wieder jede Strecke laufen kann, ohne dass mir irgendwas wehtut. Ich bin nicht aus der Puste. Und ich habe auch, also ne, wir haben vorher schon mal über psychische Erkrankungen auch gesprochen, in dem Kontext, ich wusste natürlich immer schon, dass Sport gegen Depressionen hilft. Und ich hatte auch Phasen, wo ich das erfolgreich eingesetzt habe. Aber trotz meines Wissens hat das in den letzten Jahren nicht dazu geführt, dass ich da irgendwas anderes gemacht hätte, sondern ich habe einfach weiter gefressen, bin liegen geblieben und
hast Golden Girls geguckt.
Genau.
Ja.
Und das dann jetzt umzusetzen, hat dann tatsächlich binnen kürzester Zeit dazu geführt, dass es mir wahnsinnig viel besser geht. Also, dass meine Depression sich seitdem nur noch vielleicht mal tageweise meldet. Aber dann habe ich jetzt auch dank Therapie Techniken an der Hand, um das relativ schnell wieder
einzufangen.
Ja, den schwarzen Hund wieder in die Hütte zu jagen. Und das funktioniert also jetzt schon eine ganze Weile echt gut. Und das ist, also ne, wenn wir auch von Freiheit sprechen, also frei von Depressionen zu sein, ist für mich ein Gefühl, das ich bestimmt 2 Jahrzehnte nicht hatte. Und das ist absurd gut. Ja. Also wirklich, wirklich absurd gut. Das bringt mir eine Freiheit, auch mich selber anders zu betrachten. Jetzt nicht nur, weil ich abgenommen habe, anders mit mir umzugehen, zu mir anders zu stehen, mich anders zu fühlen, mich leichter zu fühlen, so abgedroschen das klingt, aber auch innerlich leichter zu fühlen. Und das ist schon enorm.
Und das ist ja auch etwas, was jeder, der zuhört, beherzigen kann, weil in deinem individuellen Fall war es so, aber die universelle Nachricht ist ja, dass wenn man von dem den Sprung schafft von ich würde gerne zu, ich mache, egal in welchem Bereich jetzt, dass das schon so viel in Bewegung bringt. Egal wie klein das Ich mach ist, aber erstmal dieser erste Schritt ins Ich mach, das gibt einem eine Freiheit. Das ist wirklich so.
Ja.
Das ist in allen Bereichen eigentlich so. Und oft haben wir ja diese Mauern im Kopf, die uns, oder dieser innere Saboteur, wie RuPaul immer sagt, der uns sagt, kannst du nicht, mach es nicht, wird nichts und so weiter. Ja, und dann muss man einfach den Schritt gehen, auch wenn man jetzt irgendwie innerlich sich nicht das zutraut oder wenn man faul ist oder wenn man Depressionen hat oder was auch immer einen daran hindert. Man macht es einmal und man erkennt, ich kann es doch. Und ab da ist die Hürde nicht mehr groß.
Dieses einfach den Schritt gehen ist halt gerade in Paarung mit Depressionen oft genau einfach nicht machbar.
Ja, genau
das ist das Problem. Hürde. Ja. Und das ist auch was, wo ich immer gegen ankämpfe und auch angekämpft habe, wenn ich, ne, ich bin ja sehr lange auch schon öffentlich mit meinen Depressionen, das sind ja Kommentare, die ich ganz oft bekomme, irgendwie so, du musst einfach nur das und das machen, du musst dich einfach nochmal zusammenreißen, mal weniger fressen, mal sich mehr bewegen.
Leichter gesagt
als und getan. Und also gerade mit Depressionen ist eben gerade dieser Schritt, die Dinge zu tun, die einfach für dich wären, nicht einfach.
Nicht möglich.
Und ich glaube,
aber du hast es geschafft.
Ja, weil ich den Anreiz auch hatte und die Privilegien an der Hand, das Geld an der Hand hatte, mir jemanden mieten zu können, in Anführungsstrichen, der mir geholfen hat und so. Das ist auch nochmal was anderes.
Ja, aber dein Beispiel zeigt doch, dass trotzdem hast du es gemacht. So. Ja. Und das trotzdem habe ich es gemacht, kann man jetzt auf jede Lebenssituation im Prinzip anpassen. Mhm. Ne, es muss nicht das ganz Große sein mit eigenen Trainer. Es kann ein ganz kleiner Schritt sein, der dazu führt, dass man merkt, okay, ich kann das, dann kann ich auch das Nächste. Mhm. Das meine ich damit.
Ja, und hier ist noch was einen frei macht, nämlich irgendwie sich von Erwartungshaltungen frei zu machen bei allem Möglichen. Das hat nicht nur was damit zu tun, weil, um das mal in den Raum zu stellen, wer das jetzt nachbauen will, muss dabei übrigens nicht 20 Kilo abnehmen.
Nein.
Sondern irgendwie hör auf dich selbst, wenn du bestimmte Dinge machen willst, versuch es einfach. Wenn es nicht klappt, versuch es nochmal. Wenn du das kannst und willst, sei geduldig mit dir, hab dich lieb. Und irgendwie verdamme dich nicht, wenn Sachen nicht klappen. Fehler sind okay, aus Fehlern kann man lernen, muss man aber nicht. Eine große Form von Freiheit, die mir hilft, mich glücklicher zu machen, ist, mich macht einfach Schreiben glücklich. Ich schreibe seit 40 Jahren und verdiene damit stellenweise auch mein Geld. Aber mir die Freiheit zu bewahren, und das hat mich in den letzten 3-4 Jahren wirklich an vielen Stellen weitergebracht, zu sagen, das hier muss übrigens nicht verkauft werden, das hier muss nicht kommerziell sein, sondern du kannst es machen, weil du dich dafür interessierst. Das ist alles, was wichtig ist. So, und diese Idee von künstlerischem Schaffen, die wir in der westlichen Welt haben, nämlich, dass man nicht erfolgreich ist, wenn man das nicht monetarisiert, ist total idiotisch. Weil es gibt ganz viele Leute in der Geschichte der Menschheit, die künstlerisch tätig waren,
Und deren Produkte wir heute noch betrachten können in vielen Museen, die das nicht gemacht haben, weil sie damit Geld verdient haben, Dinge so schön zu machen, sondern die Dinge einfach schön machen.
Meine wollten. Auftritte, alle auf YouTube.
Deine Auftritte alle auf YouTube. Ja, aber das ist ja ein wunderbares Beispiel. Also Tatjana hat ja jetzt nicht aufgehört, ihre Auftritte ins Internet zu stellen, weil bestimmte Leute gesagt haben, boah, das ist scheiße. Nein, oder kein Mensch bezahlt sich dafür, dass du dich so zum Affen machst. Sondern Tatjana hat da Spaß dran.
Ja, unverdrossen. Und ist weiter aufgetreten.
Die Florence Foster Jenkins der Travestie.
Wenn man das mal auf andere Lebensbereiche überträgt, also irgendwie, wer mit, so wie ich in den letzten 4 Jahren, mit Ende 40 beschließt, ich möchte jetzt aber besser kochen können, kann damit übrigens einfach anfangen. Und wenn man dabei 30 Kuchen anbrennen lässt oder 2 Pfannen wegschmeißen muss in 3 Jahren, weil sie halt angeschmuggelt sind, das gehört dazu. Das ist total in Ordnung. Fehler zu machen ist fein. Wer mit 50 beschließt, dass er gerne schreiben, singen, Klavier spielen, tanzen lernen möchte oder besseren Sex haben, kann damit einfach anfangen. Ja. Das Worst-Case-Szenario ist, es klappt nicht. Das ist aber nicht so schlimm, weil the Worst-Case ist die Rückkehr zum Zustand davor.
Ja. Und also die Erfahrung, was zu machen, ist immer ein Plus.
Man kann nur lernen, indem man Fehler macht. Ja. Anders lernst du ja nicht. Also klar kannst du auch im Best-Case-Szenario, was aber völlig weltfremd ist, versuchst du dir was Neues anzueignen und alles geht gut und du machst keine Fehler und you're only succeeding. Aber das ist ja keine realistische Variante. Die realistische Variante ist, dass du Fehler machst und es dann das nächste Mal besser machen kannst.
Erzähl bitte von unseren Dreamgirls-Proben.
Ach, oh Gott, das da habe ich vor ein paar Tagen dran gedacht. Wie lustig, dass du das nochmal sagst. Ja, Wahnsinn. Armer Dolan, der hat viel mitgemacht mit uns.
Ja, aber wenn Tatjana begreift, I'm not a dancer.
Hat sie ja nicht begriffen.
So, ja, aber wenn du das begriffen hättest, dann hättest du dich vielleicht weniger dafür geschämt, dass du das alles nicht kannst.
Ich habe mich nie dafür geschämt. Ich bitte dich. Nie
ohne Proben. Also mit 4 Proben, aber es sieht aus wie ohne Proben.
Wer probt, hat Angst.
Ja. Ganz in die Mitte.
Ohne Proben ganz nach oben. Das alte Berliner Travestie-Motto. Gott,
wie ich dir bei der Aufführung immer noch die 4 Takte vor deinem Losmarsch
auf den
Rücken klatschen musste und dich dann schubsen musste, damit du weißt, wo die 1 ist.
Ich habe kein Rhythmusgefühl. Es ist halt so.
Aber toll. Was einen auch noch freier machen kann, ist natürlich zu beschließen, man möchte Dinge jetzt tun, dann tut sie bitte.
Ja, das
ist halt. Man kann, was einen aber auch frei machen kann, ist, mit Dingen einfach aufzuhören, die man nicht mehr tun möchte.
Ja.
Also irgendwie, ihr müsst, wenn ihr in eurem Sexleben keinen Spaß habt, könnt ihr damit aufhören.
Du mit deiner Sexfeindlichkeit.
Es ist gar nicht sexfeindlich, sondern einfach sich mal hinzusetzen und sich zu überlegen. Und Barbie und ich haben das, glaube ich, in den letzten 20 Jahren öfter mal getan. Ja. Irgendwie so,
was macht mich eigentlich wirklich glücklich?
Ist das befriedigende Sexualität für mich hier? Oder mache ich das für andere Leute?
Die ewige Suche nach einer romantischen Beziehung. Ja. Hat mich das hier glücklich gemacht? Wird mich das glücklich machen? Ist es das Darben? Hat das überhaupt irgendeine Funktion in meinem Leben, außer dass es mich weiterhin unglücklich macht? Mich in Beziehungen treibt, die mich weiterhin unglücklich machen.
Dass
mich dann in Phasen treibt, wo ich mich davon erholen muss, dass ich unglücklich war in der Beziehung.
Na gut, das ist eine Bullshit. Selbstreflexion.
Ja, aber genau das meinte er. Also dass auch, ob es jetzt Sexualität ist oder Romantik, das gesellschaftlich oktroyierte Bild von dem, was wir zu sein haben, als romantisch sexuell funktionierender Mensch,
egal in welchem
Bereich, muss mit dir ja gar nicht viel zu tun haben. Ja,
genau.
Du kannst das für dich neu benennen, du kannst gucken, was fühlt sich eigentlich wirklich gut an. Oh,
das ist aber auch wieder Lebenserfahrung. Das können wir jetzt nicht erwarten, dass das 20-Jährige sofort umsetzen.
Aber es ist wichtig, dass es auch die 20-Jährigen mal hören, weil ich kenne viele Menschen, die mit diesem Bild erzogen worden sind und die wahnsinnig drunter leiden, in ihren 30ern, dass sie das alles nie hatten und denken, sie haben was verpasst im Leben oder es fehlt ihnen was. Gut, und wirklich, da ist ein Leidensdruck da und ich denke mir, auch nur, weil ich es ein paar Mal durchlebt habe und sagen kann, war nicht gut, ich denke mir dann, scheiße, es tut mir so leid für dich und ich wünschte, ich könnte dir sagen, aber nicht gelebte Erfahrung jemandem erklären, bringt nichts.
Ja, aber ich glaube, wenn mir mit jemand mit Anfang 20, und das gab es einfach nicht, die Option vor die Schnute gehalten hätte und gesagt hätte, Mäuschen, du musst jetzt übrigens nicht die nächsten 15 Jahre versuchen, ein glücklicher Homosexueller zu sein und endlos rumzuvögeln, sondern es ist total okay, wenn du dich hier hinstellst und sagst, ich möchte Sexualität mit Leuten haben, bei denen ich das Gefühl habe, es ist intim und wir beide kommen auch innerlich dabei weiter. Mhm. Und natürlich ist es heute irgendwie, nur weil ich es irgendwie gestern an einem Beispiel, das ich jetzt hier nicht näher erläutern werde, nochmal vor Augen geführt bekommen habe, wenn auf OnlyFans bestimmte Leute sich hinstellen und sagen, ich bin übrigens gerade durch einen Berliner Stadtbezirk gelaufen und jetzt laufen mir 10 Ladungen aus dem Arsch. Irgendwie, wenn das Bild von befriedigender Sexualität ist, das einfach.
I'm not judging, good for her.
No, I'm not judging. Irgendwie Slut Pride, irgendwie good happy you. Aber wenn das Leuten vor die Schnute gehalten wird, die vielleicht was anderes wollen, als erfolgreiche erfolgreiche Sexualität für alle, dann ist das ein Problem. Und ich glaube nicht, dass die betreffende Person das tut. Ich glaube, da ist ein sehr reflektierter Umgang damit vorhanden. Das ist auch total in Ordnung. Aber wenn das 16-, 17-, 18-Jährige, 15-Jährige trifft, die noch überhaupt keine Ahnung haben, was sie selber wollen und die dann vielleicht glauben, sie müssten das wollen, um erfolgreiche Sexualität zu haben, das ist ein Problem.
Gut, ich glaube nicht, dass Slutdom auf OnlyFans eine erzieherische Wirkung hat. Ich glaube, das ist den Leuten schon klar, dass das irgendwas ist, was auch für ein Publikum produziert wird. Ich glaube eher, dass so frei zugänglicher Porno, Pornhub und so, dass das was ist, worüber wir, da haben wir auch schon drüber gesprochen, immer wieder auch mal in Schulen tatsächlich reden sollten, weil Kids, die damit groß werden, die denken, das ist erfolgreich gelebte Sexualität, würgen, spucken, Frau wird erniedrigt,
Macht, Typ
ist Alpha-Tier, Typ ist Andrew Tate und du bist nichts. Ja. Das ist eine Sache, die sowohl den Jungs als auch den Mädchen irgendwie kontextualisiert werden muss, weil das weiß ich, dass das eben bei vielen Kids verinnerlicht ist. Nicht nur was Schwanzgrößen angeht oder wie die Titten auszusehen haben oder wie dick der Arsch sein muss, sondern eben auch, wie sich beim Sex verhalten wird, dass da keine Connection mehr stattfindet, keine Intimität, keine Romantik, sondern eben nur prügelnder, harter Ficksport.
Genau, und wenn sich nicht am Ende 3 Leute gegenseitig in die Fresse gekommen sind, war es nicht gut.
Ja,
genau. Also, das ist und halt
du schluckst und dich bei Daddy bedankst. Ich meine, hi. No, ich mache das gerne, weil it's fun for me.
Ja.
Aber das heißt nicht im Umkehrschluss, dass das die Einstiegssportart sein sollte.
Nee, das haben wir ja schon drüber gesprochen, aber ich glaube, das Bewusstsein dafür, gerade bei den jüngeren Kids zu entwickeln, Porn ist Fantasie. Das ist irgendwie wie Superheldenkino. Das ist keine real existierende Sexualität. Das ist eine Inszenierung.
Ja.
Deswegen veröffentlichen Leute auch nicht ihre normale Sexualität im Internet, weil das wäre nicht besonders unterhaltsam.
Ach, gibt's auch. Guck ich auch. Finde ich spannender tatsächlich.
Gibt's auch. Und es gibt es gibt ja auch in solchen Kanälen wie OnlyFans sicher Leute, die eine völlig normale Sexualität, also im Sinne von durchschnittliche Sexualität präsentieren. Und das finden Leute sicherlich auch geil. Aber wenn ich bei Pornhub Man Kissing eingebe und das Erste, was ich kriege, Felching. Ist irgendwie so, come horror, Felching, bla. dann denke ich irgendwie so,
Wir erklären euch jetzt nicht, was das ist, wenn ihr das nicht wisst. Das könnt ihr googeln.
Aber es ist doch, nein, ich seufze deswegen, weil das ist natürlich wieder ein Problem, was wir hier so ansprechen, was so riesig und so gesellschafts...
Das ist unser Job, wir sind einfach am Puls der Gesellschaftsproblematik.
Am Schwanzpuls der Gesellschaft.
Shut up.
Die Freiheit, die uns das Internet gebracht hat, haben wir ja vorhin schon gesagt, ist auch ein bisschen umgeschlagen in gewissen Bereichen. Right. Da hat es sich auch als eine Unfreiheit gezeigt. Die Freiheit, die wir durch durch die Liberalisierung der Sexualität.
Durch die Sexualisierung der Gesamtgesellschaft.
Die wir gekriegt haben durch die Liberalisierung der gesamten sexuellen Themen, führt ja dazu, dass frei zugänglich Sex im Internet zu kriegen ist, was ja eigentlich an sich schon mal was ganz Gutes wäre, wenn es irgendwie eingeordnet werden würde. Und das Problem ist ja nicht, dass es das gibt, sondern dass es nicht eingeordnet wird. Und da sind wir ja wieder bei dem Menschen mit Zeigefinger, der sagt, richtig oder falsch. Also das ist so unauflösbar gerade für mich.
Ich überlege gerade, ob Sex, also Sexualkundeunterricht, ich meine, wenn das von LehrerInnen gemacht wird im Unterricht, die dabei rot werden und erzählen mit der Banane, was wo reinkommt, das ist natürlich doof.
Geschweige denn sprechen über Homosexualität.
Natürlich, aber wir können, ne, wenn wir die sexuelle Erziehung quasi den Porno-Kanälen, wenn wir das Pornhub überlassen, ist natürlich schwierig, ohne dass es eingeordnet wird.
Ja, es gibt natürlich.
Vielleicht könnte es da Zwischenwege geben.
Wie kriegt man eine Einordnung hin, ohne dass es die Freiheit des Konsumenten, die Katze kotzt gerade.
Nein, die kotzt nicht, die hat ein Gewöll und das ein Haarbällchen, das muss rausge...
So.
Schön, dass ihr es direkt vor unserer Nase in die Mikros macht.
Meine Katze ist auch, was das angeht, sehr frei.
Ja, genau, die ist ganz frei. Sehr frei. Also wie kann man das schaffen, dass man die Freiheit des Konsumierens nicht einengt durch die nötige Kontrolle, die eigentlich sein müsste?
Also irgendwie, ich mache das eigentlich ungerne, aber... es gibt natürlich Leute, die Pornografie herstellen, die sich genau diesen Fragen stellt, nämlich irgendwie, wie können wir dem Trend zu höher, schneller, weiter und dem gewollten Maß an Intimität, das wir in unserer eigenen Sexualität gerne hätten, eigentlich begegnen. Derjenige, der das tut, ist ein sehr bekanntes Internetgesicht, nämlich Davey Wavy, der seit mehreren Jahren einen eigenen Pornokanal hat, wie der heißt, könnt ihr alle, so müssen wir jetzt hier nicht sagen, könnt ihr alle nachgucken. Und der hat sich genau dem verschrieben, nämlich der Schnittstelle zwischen Sexualaufklärung, Pornografie und der Darstellung von Sexualität, die sich halt nicht an höher, schneller, weiter orientiert, sondern die um Intimität und um auf Verbindung bemüht. Und das ist teilweise wirklich sehr schöne Pornografie, die ich gerne gucke, und die sich damit beschäftigt, wie Männer miteinander erfüllte Sexualität leben können. Das gibt es also auch. Es ist nicht so.
Ist noch nicht Mainstream.
Aber ja, aber ich überlege halt gerade, ich meine, ihr beobachtet uns, oder ihr hört uns dabei zu, wie wir hier Sachen zum ersten Mal vielleicht durchdenken, aber ja,
das eine ist Idee auch
könnte
Sinn
doch
Sache.
Auch sein, einfach bei Smartphones
Reste trinken,
einen 18-Jahre-Filter irgendwie für gewisse Seiten einfach einzubauen, dass man halt eben nicht.
Ich würde,
das ist ja wieder die Kontrolle, die Unfreiheit.
Naja, aber ich meine, ab 18, das ist bei uns ja eine legale Gegebenheit, dass Pornos erst ab 18 konsumiert werden dürfen und dann könnte man das ja auch einfach mal nutzen und
ja,
das umsetzen.
Aber das ist ja,
und das ist ja, also es ist ja keine Freiheit, die unter 18-Jährige genießen müssen, sich Pornos anzugucken, oder? Sich das falsch?
Ich weiß nicht genau. Ich glaube, dass Teenager so unterschiedlich sind und so unterschiedlich erwachsen, dass es Leute gibt, die damit sehr gut umgehen können und dass es Leute gibt, die damit überhaupt nicht umgehen können. Das ist auch sehr altersunspezifisch. Ich kenne 25-Jährige, wo ich sagen würde, irgendwie, du musst jetzt aber mal ein Jahr damit aufhören, Schätzchen, das ist jetzt echt nicht gut für dich. Ich würde das nicht an Altersgrenzen festmachen lassen, ganz davon abgesehen, jeder 12-jährige Junge auf dieser Welt, der irgendeine Art von Pornografie sehen will, wird einen Weg finden, diese Pornografie
zu betrachten. Das glaube ich auch, haben wir doch auch gemacht.
Naja, aber das war halt dann, damals waren das also Hefte und eine Videokassette, die man halt irgendwie im Schrank der Mutter finden konnte. Und das war dann unter, ne, um Gott verboten und so. Und das konnte ich dann nur machen, wenn sie nicht zu Hause war und dann auch immer gleich wieder zurücklegen und so. Also es war nicht immer die ganze Zeit allgegenwärtig, abrufbar, nee, höher, schneller, weiter, heute, extremer. Ja, was habe ich eigentlich noch nicht geschaut? Oh, das muss ich auch nochmal angucken.
Ja, ich würde Altersbeschranken im Internet, weil ich bin einfach kein Freund davon, Informationsflüsse auf diese Art und Weise extrem einzuschränken, sondern ich würde die Gesamtgesellschaft nicht aus ihrer Verantwortung entlassen wollen, jüngeren Menschen bewusst zu machen und zu erklären, wie Sexualität
auch,
eigentlich
hat mit,
funktioniert.
Mit Erziehungs- und Bildungsauftrag zu tun, glaube ich auch.
Ja, aber dann sind wir halt wieder bei den, ich meine, wir hatten auch die verknöcherte Biolehrerin, die uns halt dann mit roter Birne irgendwie halt Sexualkundeunterricht machen musste, dann müsste man Leute vielleicht sogar aus der Industrie holen, die auch von den Kids als cool gesehen werden, als nicht peinliche Menschen, nicht Mutti Lamprecht, sondern halt irgendjemanden, den man auch ansieht. Ach nee, du
weil wir gerade, hast weil wir gerade dabei
die
sind,
in die Schulen gehen und darüber sprechen.
Weil wir gerade dabei sind, wenn sie einen von uns oder alle drei buchen wollen, um einer Schulklasse queere Sexualität zu erklären, we're there.
Sofort. Berlin macht dann die Sharon Stone und packt ihre Lappen aus. Das haben wir auch schon besprochen in der letzten Folge. Wir freuen uns darauf alle sehr.
Das mache ich.
Das ist ein großes Happening.
Ich erzähle meine ganzen Geschichten. Und danach sind die so traumatisiert, dass sie nie wieder
Sex haben.
Ja, aber irgendwie der Beginn von Sexualität ist immer auf eine gewisse Art und Weise traumatisierend.
Total. So. Total. So,
irgendwie das erste Mal, dass ich einen Schwanz vor der Fresse hatte,
ja,
war irgendwie so.
Erzähl.
Naja, es gab ja keine Pornografie im Osten.
Es gab ja nichts.
Es gab ja nichts. So, ich hatte, wie ich schon oft erzählt habe, das Lexikon der Antike und mein Aufklärungsbuch. Das war's.
Und
den FKK-Strand. Und ich habe mir dann irgendwie, als ich meinen ersten der Sexualpartner hatte, den ich dann auch langfristiger hatte, wir waren irgendwie 15 und haben uns die ganze Zeit überlegt, dürfen wir das machen? Ist das normal, was wir hier gerade tun? Machen Leute
Hattet
das?
Hattet ihr
machen
schon das so Metaebene im Kopf in dem
naja,
Alter?
Also die irgendwie, ich war ja kein unintelligentes Kind und diese Idee, ist es normal?
Schade, dass ich das so
ist, darf ich da jetzt den Finger reinstecken? Oder andere Sachen. Mega. Irgendwie so, ist es normal? So,
Gott sei Dank habe ich nie gedacht.
Und natürlich warst du auch...
Über den Bauern nackt übers Feld gejagt.
Das auch, aber
natürlich
ich erzähle gleich noch eine andere
natürlich Geschichte. Natürlich war da auch immer der Moment dabei, so, ich hatte so, es gab so die schärfste erotische Literatur zu dem Thema, die ich je gelesen hatte zum Thema Homosexualität, war Rosa von Braunheims erste Autobiografie und dann sowas wie Giovanni's Room oder irgendwie sowas, wo alle immer nach Sex total unglücklich waren. Was dazu führte, dass ich mir Gedanken darüber gemacht habe, darf sich das überhaupt gut anfühlen? Musst du jetzt eigentlich unglücklich werden? Und dabei natürlich völlig unreflektiert. Giovanni's Room ist ein Buch aus den 50er Jahren. Wir haben irgendwie 1900, hast du nicht gesehen, 80. Irgendwie,
ihr
vielleicht
gab es ja, vielleicht wir Marx ein, Männer, wir sind anders aufgewachsen.
So, und Marx Männer, habe, Marx, Männer ja. Marx Männer habe ich natürlich noch mit noch 89 entdeckt. Und Marx Männer, da habe ich aber
da
auch
kam schon die von, Wende zur richtigen
nein, da habe ich aber, da habe ich aber auch von Anfang an begriffen, das hier ist eine Parodie, das hier ist eine Parodie auf schwule Sexualität.
Ich suche Marx weil, immer also, noch. Ich habe das bis heute nicht begriffen, dass es eine Parodie ist.
Nein, also es spätestens in dem Moment, wo das kann ich nach wie vor irgendwie aus dieser Doppelschwanzgeschichte ist übrigens einer meiner Fetische entstanden.
Doppelschwanz?
Ups. Nein, nicht Doppelschwanz, sondern irgendwie das, was er mit diesem doppelschwänzigen Mann macht, ist ja ihn umdrehen und ihn zu ficken. Der macht
irgendwann
ja überhaupt
mal
nichts mit diesen,
auch,
der macht, nein, nein, der macht ja überhaupt nichts mit diesen beiden Schwänzen. Lest es nochmal.
Hab's nicht.
Oh Gott, so, ich box's euch gerne.
nee.
Und
verklebt sein,
ich will nicht aufmachen. Nein, nein, die sind nicht verklebt. Eine der Sachen, die ich heute mag, ist großschwänzige Männer zu ficken.
So. Ja, warum nicht?
So, ist auch schön. I like that.
Ja.
Gut, und
you. Jetzt du wolltest gerne eigentlich noch ihre Geschichte und dann machen wir den Sack zu. Komm, erzähl du deine. Los.
Habe ich vielleicht schon erzählt. Mein erster Blowjob-Partner oder mein zweiter, eigentlich mein erster, hat mir mein Leben gerettet. Und
das
zwar,
wissen wir schon.
Habt ihr schon, ja. Habe ich schon erzählt?
Du wolltest schlucken und der hat dich angeschrien.
Ja.
Und das darfst du nicht.
Ja.
Hast du bestimmt
genau.
Schon dreimal
erzählt. Okay, okay. Mehr habe ich nicht auf Lager.
Ich glaube, uns hören vielleicht neue Leute.
Ich habe immer dieselbe Geschichte.
Das ist doch schön, Schatz.
So, stellen Sie sich vor, Hamburg 1983.
Das Pit, da war unten das Toms.
Da war unten das Toms und gegenüber wohnte ein kleiner iranischer Modedesigner und der hat mich rüber geschleppt. Und wir hatten, ich hatte das erste Mal Oralsex ausgeübt an ihm und danach dann auch eifrig geschluckt und plötzlich schrie der los und hat mich da wirklich angepfiffen, wie ich es wagen könnte und ich so hups, hups, weil ich dachte, das ist so. Und er sagt, nein, bist du wahnsinnig, ich kann AIDS haben und ich kann dich anstecken und dann musst du sterben und so. Der hat das so drastisch ausgesprochen, dass ich danach 25, bis zu PrEP, was ja übrigens auch eine Form von Freiheit geworden ja ist, nicht mehr ein Milliliter Samenflüssigkeit in mich aufgenommen habe, aus Angst davor.
Ja.
Also insofern kam es vielleicht zur rechten Zeit, 87, ja, mittendrin eigentlich. Aber ich denke da oft dran, dass das so ein Schockerlebnis war, was mich daran gehindert hat, vielleicht riskante Sexualpraktiken zu machen, die ich dann nicht gemacht habe. Und das war ganz gut.
Angst hat auf jeden Fall damals noch eine große Rolle in der Prävention gespielt.
Ja, das war
gespielt.
Total.
Auf jeden
total
Fall.
Angst,
auf jeden
ja
Fall.
Das war totale Angst.
Auf jeden Fall. Auch wenn wir aber da heute aus präventiver Sicht zurückblicken und uns denken, also man hat natürlich auch den Leuten, die es gehabt haben, mit dieser Angstpräventionsprämisse viel, das Leben viel schwieriger gemacht. Na, aber man hat auf jeden Fall Leuten auch das Leben gerettet.
Die Ausgrenzung ja derer, die positiv waren da schon, die war ja unausgesprochen radikal. Da. Ne, also ich hatte nicht viele Freunde, die positiv waren, aber die, die positiv waren, die hatte ich immer der Kneifzange nicht angefasst. Mhm. Und das war natürlich diese innere Panik vor dem, was sein könnte,
ja,
was durch die Medien in mich gepflanzt wurde.
Ja.
Also durch andere hatte ich es ja nicht.
Genau, fuck the Spiegel.
Zum Beispiel.
Das, und so viele andere.
Das unter anderem, genau.
So, wir machen aber den Sack jetzt zu.
Halt, ganz kurz noch zu PrEP.
Ja.
Ja, die Freiheit durch PrEP wollten wir dann auch
sagen. Genau, ne? Freiheit durch PrEP, also PrEP. So. Die Präexpositionsprophylaxe ist ja das erste Medikament, was HIV-negative Männer einnehmen können, um sich vor der Infektion mit HIV zu schützen.
Ja.
Und
deswegen heiße ich Kamdamp ehrenhalber auf,
genau,
auf Insta.
Das können bestimmte Jungs nehmen und andere Jungs wie ich nicht, weil wir Nierenprobleme haben. Das ist dann nicht so produktiv.
Können Frauen übrigens auch nehmen.
Können Menschen jedweden Geschlechts nehmen, um sich vor HIV zu schützen.
Ja.
Es ist übrigens bei Frauen, ich arbeite gerade viel für die Deutsche AIDS-Hilfe, es ist übrigens bei Frauen noch nicht so bekannt, dass es das Medikament gibt. Mhm. Es ist bei vielen Menschen noch nicht so bekannt, dass es das Medikament gibt. Das können sich, glücklicherweise ist es in queeren Kreisen, in urbanen Räumen inzwischen relativ gut verbreitet. Es ist auch ein Medikament, was die Kasse inzwischen bezahlt, also dadurch stürzt sich niemand in Unkosten. Man muss nur alle 3 Monate zu einem Arzt und sich auf andere Geschlechtskrankheiten
testen. Was super ist.
Kann
dann auch einfach auf alles testen lassen.
Weil,
kriegt dann auch andere Sachen.
Genau, mit, weil
PrEP, die Leberwerte mal hoch sind.
Weil PrEP-User dadurch einfach regelmäßig beim Arzt sind, was immer eine gute Idee ist, wenn man einen kompetenten Arzt hat.
Und wenn man wechselnde Sexualpartner hat.
Nicht nur, wenn man wechselnde Sexualpartner hat, sondern vielleicht auch, wenn man mit anderen Leuten schläft, die wechselnde Sexualpartner haben.
Genau.
Ist auch eine gute Idee.
Kompetente Ärzte sind immer eine gute Idee.
Die Freiheit, die durch PrEP entstanden ist, ist, dass viele Männer, die in der AIDS-Krise groß geworden sind oder in der AIDS-Krise ihre Sexualität entdeckt haben, wie wir alle drei, zum ersten Mal das Gefühl haben, dass sie sich keine Sorgen machen müssen, wenn sie Sex haben. Das ist eine große und wunderschöne Weiterentwicklung,
die
für viele Männer was sehr, sehr Positives hat und die meiner Meinung nach auch zur weiteren Entstigmatisierung von HIV-Positiven beigetragen hat. Das ist super.
Und ich beobachte auch tatsächlich, dass viele Männer, die aus unserer Generation kommen, die sehr gegen die PrEP gehetzt haben, weil dass diese alten Bilder noch im Kopf waren und man gesagt hat, ja, aber nur weil ihr zu verpeilt seid, ein Kondom zu benutzen, weil ihr irgendwie rumvögeln, weil also all dieses moralinsaure Gedöns. Alle von denen, die der PrEP eine Chance gegeben haben, sind jetzt begeistert und freier und können gar nicht verstehen, warum sie sich so lange angestellt haben.
Ja.
Das finde ich auch einen großen Zugewinn, auch für mich als Positive, weil ich dieses ewige Geseire auch nicht mehr hören wollte. Tatsächlich, weil diese Stigmatisierung von uns Positiven als Leute, die ihr Leben nicht unter Kontrolle haben, die sich nicht zusammenreißen können, wir sind irgendwie, haben einfach keine Kontrolle. Genau.
Ja.
Das muss auch mal aufhören.
Ja. So. Und das Gute ist, dass da doch ein gesellschaftlicher Prozess ganz schnell eigentlich ging.
Ja.
Also da sieht man, dass es auch schnell
ging. Weil er von Politik und Medizin und Wissenschaft unterstützt worden ist, das darf man auch nicht vergessen.
Das ging wirklich relativ fix. Und die Gefahr natürlich, die jetzt entsteht, ist, ich habe irgendwo gelesen, aber es wird nicht stimmen, das geht natürlich so lange nur gut, wie die Krankenkasse das Zeug auch zahlt. Das ist ja so wahnsinnig teuer, wenn die Krankenkassen aus irgendwelchen politischen Gründen irgendwann einen Riegel davor kriegen, das zu zahlen oder sagen, wir können uns das nicht mehr leisten, dann stehen wir natürlich wieder dumm da.
Naja,
weil inzwischen die Patente abgelaufen sind.
Ja, ach so. Irgendjemand hatte eine 73-Euro-Version
Und viel von dem Zeug inzwischen einfach wirklich billig ist.
Ja.
Okay. Und es deswegen auch für die Kassen keinen Grund
ist richtig genießen.
Und es deswegen für die Kassen auch keinen Grund gibt, es nicht zu bezahlen.
Ja.
Weil es, wie gesagt, das ist für Deutschland, weil wir schon immer eine relativ fortschrittliche HIV-Politik betrieben haben, aber die Infektionsraten in San Francisco und New York und London haben sich seit Einführung der PrEP, also in weniger als den letzten 10 Jahren, mehr als halbiert.
Ja.
Das heißt, es ist auch ein Mittel, was nachgewiesenermaßen einen großen Effekt hat und Kosten spart.
Ja.
Ja. Das heißt, und ohne Werbung für die Prep machen zu wollen,
doch,
den Prep-Jungs, die jetzt 20 sind, sei übrigens gesagt, nur weil jemand mal ein Kondom benutzen will, heißt das nicht, dass daran irgendwas falsch ist. Das ist auch alles völlig in Ordnung.
Ist auch okay.
Ist auch okay, kann man übrigens auch benutzen. Es gibt halt diese drei Wege, sich vor HIV zu schützen, nämlich PrEP nehmen, Kondom gebrauchen oder mit Leuten schlafen, die selber auf Therapie sind und damit auch nicht mehr infektiös.
Ja.
Dass Leute, die eine HIV-Therapie nehmen, nicht mehr infektiös sind, wenn sie langfristig, lang oder auch relativ kurzfristig unter der Nachweisgrenze sind, Leute unter der Nachweisgrenze sind nicht infektiös, Ende der Durchsage. Das wissen übrigens auch immer noch nur 30% aller Deutschen. Diese Nachricht darf sich gerne schnell weiter verbreiten.
Yes.
Was wir jetzt unterstützt haben durch diese schöne Folge zum Thema Freiheit, die eigentlich viel um Sex ging.
Freiheit.
Schnauze oder Sound.
Kannst du dir vorstellen, dass der seinen Text immer noch nicht kann, dass der immer noch einen Teleprompter braucht für den Scheißsong?
Wahnsinn. Der alte Westernhagen?
Ja.
Ja, der ist dement. Der ist 100.
Widerlicher Sack. Allegedly.
Ja. Dement ist so, Demenz ist die Freiheit von Erinnerungen. Ja.
Oh wow. We're gonna get mail. Okay, ich mache an dieser Stelle den Sack zu, ihr Lieben. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr uns schön auf Spotify und auf Apple Podcast 5 Sterne hinterlassen. Kommentare.
Ganz freiwillig.
Und genau, uns gerne an eure Freunde weiterempfehlen, weiterverteilen auf Social Media. Ihr könnt uns an tooldtotheyoungpodcast@gmail.com eine E-Mail schicken mit Anregungen, Fotos oder Kochrezepten. Das Wort To ersetzt jeweils mit der Ziffer 2. Und wir hören uns. Achso, und wir haben natürlich wunderschönen Merch auf unserem Shop. Das ist in den Shownotes.
Ich warte übrigens immer noch auf das Schwanzbild von dem Jungen aus dem Buchladen. Er weiß schon, wer er ist.
Ah ja, okay, schön. Mhm. Wir freuen uns alle darauf. Und das Wichtigste, was ich vergessen hatte, vorher anzusprechen, aber hey, es ist ja nie zu spät. Wir machen jetzt Sommerpause. Völlig unangekündigt. Sind wir jetzt erstmal. Wir haben jetzt Juni, Juli, August. Ich glaube, wir hören uns im September wieder. So, glaube ich, ist der Plan. Und bis dahin, bleibt uns gewogen. Habt einen schönen Sommer, passt auf euch auf, seid lieb zu euch und zu anderen. Und Paul, sagt dein Wort.
Auf Wiedersehen.
Tschüss.